Und jetzt sind wir eigentlich an einem Punkt, wo es kaum Bilder gibt, wo du Männer siehst, die glückliche, handsome, starke Typen sind, obwohl ihre Partnerin vielleicht erfolgreicher ist oder vielleicht irgendwas anderes macht. Das heißt, die Koexistenz von einem Mann, der total glücklich ist, neben einer starken Frau, das sind nicht so viele Bilder.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und willkommen zu Folge 111 von Business Unplugged, in der ich Bianca Pretorius bei mir zu Gast habe. Bianca hat einen spannenden Weg hinter sich, von der Theaterausbildung über die Politik bis in die Startup-Welt als Pitch-Trainerin hin zur Gründung der eigenen Dating-App Cherish. Und Cherish ist nicht einfach eine weitere Dating-App, nein, sie ist eine Plattform für Liebe auf Augenhöhe, die langfristige Beziehungen fördern soll und dabei erfolgreiche Frauen im Fokus hat, die oftmals dem Dilemma gegenüberstehen, Männer zu finden, die damit umgehen können. Und Bianca hat aber eine ganz große Vision, nämlich, dass dies zukünftig Normalität wird und Männer sich nicht klein, schlecht oder was auch immer vorkommen müssen. Hierzu hat sie auch eine wirklich grandiose Idee eines Fonds, die sie ganz am Ende des Podcasts vorstellt. Ich schaffe es jetzt auch gar nicht, all die technischen und gesellschaftlichen Themen, die wir besprochen haben, hier irgendwie sinnvoll, kurz und knackig zusammenzufassen, ohne wirklich groß Verwirrung zu stiften. Daher hört euch die Folge selbst an. Ich fand das Gespräch super inspirierend. Es hat Riesenspaß gemacht, Bianca mit ihrer offenen Art bei mir als Gast zu haben. Jetzt Spaß euch beim Zuhören. Liebe Bianca, hello and welcome to Business Unplugged. Ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch, denn das Thema, über das wir heute sprechen werden, ist im Podcast tatsächlich eine Premiere. Ich möchte es noch nicht verraten, weil ich möchte es erst in deiner Vorstellung erwähnen, worum es eigentlich geht. Hallihallo.
Hallo. Schön mit dir zu sprechen, Johannes.
Ja, Bianca, deine Motivation ist es, Dinge voranzubringen und so ein bisschen zur Veränderung und Verbesserung der Welt beizutragen. Und unter anderem aus dem Grund, als auch aufgrund von zu viel Theorie und Statistik, hast du das nach deinem Abi begonnene Studium der Soziologie, Philosophie und Psychologie abgebrochen.
Wow, du gehst ja mal tief zurück. Ja, I'm impressed. Let's do it.
Und um dein Glück auch dann danach in der Theaterausbildung zu finden, was auch gar nicht so einfach war. Irgendwie 38, 39 Anläufe, bis dann wirklich jemand, eine Schauspielschule dich auch aufgenommen hat. Dich hast du auch abgeschlossen und hast dann auch als Autorin für die deutsche Bühne gearbeitet. Unter anderem. Und in deiner Zeit warst du auch irgendwann mal dann auf einem so einem Art Pitch-Dinner in Berlin eingeladen, der dir, ich drück's mal so aus, innerliche Schmerzen bereitet hat, wenn ich das so richtig interpretiert habe in anderen Ausführungen.
Aber.
Da dort junge UnternehmerInnen, vor allem die Jungs waren's, ihre Unternehmen richtig schlecht präsentiert haben und du dann irgendwie danach auch mal hingegangen bist zu dem einen Unternehmer und gesagt hast, weißt was, wir üben gemeinsam, dann kriegen wir das schon hin, dann kannst du das besser vorstellen. Und seitdem bist du irgendwie in der Startup-Welt, sage ich mal, eingestiegen und ist da deine Karriere besiegelt worden, denn du bist dann über die Jahre hinweg zu der Pitch-Trainerin Instanz Deutschlands geworden.
Yes.
Ich drück das jetzt so aus. Ja.
Es ist total korrekt, das so auszudrücken.
Sehr gut, es freut mich. Dann habe ich ja da die richtigen Worte gefunden. Und ja,
2005. Bei meiner Insta-Bio steht Authority, deswegen Instanz kann
Authority.
Ich total mitnehmen.
Okay, ja, nicht schlecht, ja. Es ja. Klingt noch besser.
Aber, I love Instanz. Go ahead, ich genieße das sehr, schieß los.
Es kommt noch was. Achtung, 2015 hast du dann die Innovationsagentur der Red Lab mitgegründet, mit dem ihr Unternehmen oder wo er Unternehmen begleitet, innovativer, agiler, transparenter und fairer zu werden. Das sind jetzt ein paar Buzzwords, habe ich jetzt einfach mal reingeworfen. Dem aber nicht genug. Ja, es wurde dann auch noch politisch bei dir. 2016 hast du die Bewegung Demokratie in Bewegung mitgegründet und dann halt nochmal so schnell, was man so macht, nebenbei auch noch eine Partei gegründet, um 2019 für die europäische Partei Democracy in Europe bei der Europawahl zu kandidieren und ja, nachdem in, auch Zitat von dir, wahrscheinlich nicht wortwörtlich, aber in kleineren Parteien man weniger bewegen kann, bist du tatsächlich 2021 in die CDU Berlin eingetreten und hast die Initiative Klimaunion innerhalb der CDU-CSU mitgegründet, mit dem Ziel, eine glaubwürdige 1,5 Grad Klimapolitik in der Union zu verankern. So, jetzt war schon einiges und die Leute glauben ja immer, dass ich mit meinem Hintern auf vielen Kirtag tanze, aber bei dir ist es auch noch nicht vorbei. Ja? Nach etlichen Jahren ja, in der Startup-Szene und so weiter und Digitalisierung und Innovation und Entrepreneurship und Pitch-Trainerin, bliblablub, alles zusammen, hast du gesagt, so, ja, ich gründe jetzt auch noch einmal, ne? Und hast dann Cherish gegründet und jetzt kommt die Premiere, darüber habe ich noch nie gesprochen, nämlich über eine Dating-App. Es ist eine Dating-App, die eine Plattform sein soll für starke Frauen und Männer, die auf Augenhöhe leben und lieben möchten und über die wir auch heute reden werden. So, jetzt war die Vorstellung relativ lang. Ich habe echt versucht, kurz zu halten, aber du bist eher mit deinem Hintern auf so viel Kirtag unterwegs und du hast irgendwann noch erwähnt, alles hat irgendwie dazu beigetragen, warum du so denkst, wie du denkst und warum du auch Cherish gegründet hast. Deswegen haben wir gedacht, ich muss einfach alles erwähnen. Ja?
Johannes, das ist so schön, weil es stimmt, wenn man das mal so hört, denkt man so, ja, es hat alles eigentlich schon, also sogar die Soziologiestunde, was seit Jahren nicht mehr erwähnt wurde, somehow is relating to what I'm doing today. Das heißt, das war richtig schön und selten, das mal zu hören. Danke.
Gerne. Bevor wir aber da weiter einsteigen, liebe Bianca, kommen wir zu den berühmt-berüchtigten AB-Fragen von mir. Also sie sind jetzt nicht berühmt und berüchtigt, aber es sind AB-Fragen.
Noch nicht.
Vielleicht wird es irgendwann, ja. Richtig, genau. Ja. Du weißt, was auf dich zukommt, was passiert?
Let's go.
Okay, also.
Ja, also AB-Fragen, I guess, 2 Wahlmöglichkeiten und man muss schnell sein.
Schnell, ja. Du kannst auch überlegen. Also, wir starten. Mhm. Bildung online oder offline?
Bildung online oder offline? AB heißt ja, man darf nicht beides sagen. Deswegen würde ich sagen, okay, dann musst du mal überlegen.
Schnell funktioniert nicht.
Du zwingst mich quasi das eins oder zwei. Ich würde sagen, nee, tatsächlich würde ich sagen, Bildung as in Wissen, rein darf online.
Okay. Zweite Frage. Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Eieiei. Also neuronale Netze von richtig gut gemachten LLMs sind natürlich machbarer, also quasi größer, als ein menschliches Gehirn hier sein kann. Deswegen wäre es vermessen zu sagen, soll immer menschlich sein. Gleichzeitig wissen wir, dass LLMs nicht immer nur Gutes verbreiten und ja auch auf Menschen ein bisschen aufbauen. Aber Entscheidungsfindung assistiert mit LLMs ist schon sehr viel besser, weil Mensch, hab die Humility zu, also einzusehen, dass dein Gehirn ja endlich ist und ein neuronales Netzwerk nicht. Deswegen würde ich sagen, menschlich abgesegnet, aber unbedingt LLM assistiert. So viel mit dem Lernen, wenn ich dazu fügen darf. Natürlich quasi nur im Raum lernen, total Banane für heute. Aber das heißt nicht, dass ich Online-Uni wollen würde, sondern quasi natürlich mit, ich kann das Wissen mir online holen und dann das begreifen und das drüber sprechen, das verkörpern müssen. Das muss natürlich im Raum stattfinden. Das wäre jetzt noch meine PS gewesen zu der ersten Frage. Aber
da
ja,
kommt deswegen, da kommt die Schauspielschule durch, ne?
Würde sagen, das Menschsein, den Körper haben. Ja. Und wenn du jetzt nur, gibt ja auch Studien dazu, wenn du jetzt nur online lernst und deine Peer Groups nur online sind, dann fehlt was. Das heißt aber nicht, dass man deswegen auf Online-Lernen verzichten sollte, beziehungsweise, also ich bin kein, also Schulpflicht und so, meine Kinder sind auch vor dem Moment, aber it will be a pain, weil ich nicht raus kann, weil ich dann gezwungen bin, jeden Tag die, also in Deutschland, die Schule zu schicken, und das würde ich, hätte ich gerne viel flexibler online. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob ihr in Hessen oder in Berlin die Kinder zur Schule schickt.
Hessen.
Ist auf jeden Fall wahrscheinlich besser als in Bayern oder einfacher, gewisse Sachen auch flexibler. Aber Schulpflicht ist ein Thema, ja.
Total. Also quasi, wenn du jetzt irgendwie so, wir kämpfen für digitales Arbeiten und für Remote Work und so, und dann ist der Sekunde, wo dein Kind 6 wird, boom, bist du also musst du halt Sommerferien so mitnehmen. Und das fände ich schon flexibler besser. Aber ja, ne, also einer der 25 Gründe, was politisch schwer zu machen ist und warum ich damals politisch was machen wollte. Also ja.
Vielleicht gehst du von der Klimaunion auch nochmal in die Bildungsunion quasi.
Gott, ja, ein Leben ist zu kurz. Aber ja, Bildung ist natürlich der Bereich, wo man so viel machen müsste. Und Spoiler, der Grund, warum es sich passiert, ist, weil es Ländersache ist, also in Deutschland. Das heißt, du musst halt 16 Länder gleichzeitig organisieren. Weil wenn da nur ein Bundesland vorgeht, dann hast du sofort so einen Verzug im insgesamten Qualitätsding. Deswegen ist Bildung vor allem so schwer veränderbar, weil es nicht vom Bund gelöst wird und du kannst nicht einfach den Ländern sagen, so, Bildung wird jetzt im Bund gemacht, und deswegen eiert das seit 40 Jahren hin und her, das Thema.
Ja, und ist dort, wo es ist. Okay. Lass uns lieber aufhören, über Bildung jetzt dazu reden.
Yes.
Die dritte Frage. Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Please elaborate. Also in welchem Bereich? Bürokratie, KI, was meinst du? Genau.
Ja, suchst du ja aus im Endeffekt.
Okay,
ja.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheit?
Für Unternehmen.
Ich würde sagen, für Unternehmen. Ich würde sagen, ich sehe es ja im Tech-Bereich, dass dann du weniger machen könntest. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass es viel mehr Freiheiten gibt, aber nicht insgesamt, sondern einfach in so Ebenen. Punkt, ich würde mal, ohne tief reinzugehen, würde sagen, mehr Freiheiten, weil wir die Konkurrenzfähigkeiten so nicht ausschalten können. Und trotzdem würde ich mir insgesamt, brauchen wir mehr Regulierung, wenn es jetzt um Klima geht, auch erstmal mehr Freiheiten tatsächlich. Weil ich sehe, wie cool Unternehmen sagen, ja, geht in Europa nicht, ja, geht in Europa nicht, ja, geht nicht. Und ich aber noch nicht den Vorteil davon sehe. Und ich glaube, man kann auch Freiheit machen, danach wieder sie wieder einzukassieren. Aber wenn man direkt mit einzukassieren kommt, verhindert man dann die Innovation. Gott, ich klinge wie eine FDPlerin, aber well.
Ich sehe schon. Ja. Ist irgendwann Wahlkampf?
Ich habe no skin in the game. Ich holte keinen Stake irgendwo, deswegen.
Ich hatte tatsächlich noch keinen Politiker oder Politikerin bei mir. Also es,
ja, mich googelt, da steht da Politikerin, also kein offiziell.
Ich weiß.
Google denkt, ja. aber zum Glück sprechen wir heute nicht darüber.
Okay, vierte Frage. Du hast es gleich geschafft, es gibt nur 5 Fragen. Die vierte Frage, vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit? Ein langer Satz.
Naja, ist ja eine Suggestivfrage. Also wenn du jetzt nochmal liest, dann ist so, vollkommener Datenschutz oder etwas weniger, damit allen es besser geht. Ich würde sagen, zweiteres.
Okay.
Genau.
Magst du es auch nochmal ausführen, wieso und weshalb?
Ja,
jetzt hast du nämlich die anderen hast auch schon ausgeführt, da kannst du da gleich auch weitermachen.
Also insgesamt, auch wenn ich auf immer wieder gescholten werde, bin ich auf jeden Fall Team Gib ihm, wenn es um Daten geht, ist mir irgendwie nicht so wichtig, welche Daten natürlich, ne, depends on und so. Aber wenn Krankheitsdaten besser benutzt werden, könnte man einen besseren Gesundheitsvorsorge treffen für alle, weil wir ja irgendwie ein solidarisches, kollektives System haben. Das geht mit vielen, vielen anderen Daten auch so. Also insgesamt könnte man die Gesellschaft besser digitalisieren, um bessere Ergebnisse zu haben. Und gleichzeitig verstehe ich auch, dass wenn dann in falsche Hände gerät, dann hat man so ein Problem. Vielleicht kann man dann einen anderen Weg finden, es zu schützen, als insgesamt die Daten nicht zu personalisieren. Und während ich es sage, weiß ich, wie sich immer genial die Kommentarspalten füllen von was für eine naive Ansicht. Blablabla. So, ja, I know. Es ist, ich habe da keine harte Meinung zu, aber ich glaube, so wie es ist, ist es nicht gut gelöst und nicht zukunfts. Es ist nicht so gelöst, dass man das Internet und Digitalisierung mit eingepreist hat, in wie man Menschen organisieren könnte. Ja.
Okay. So. Letzte Frage.
Also mehr Big Data Intelligenz für die Gesellschaft wäre mein insgesamter Take.
Okay.
Camp. Ja.
Gut, jetzt die letzte Frage. Webmeetings oder persönliche Treffen?
Ah ja, ja, ich würde so gerne sagen Webmeetings, weil ich ja das in meinen Bildungsnarrativ reinpasst und so. Aber in Wahrheit merke ich, dass ich mich nicht so... Mir fehlt richtig was, wenn man sich immer nur online trifft, weil es ja trotzdem auch Lebenszeit ist, die man verbringt. Und ich glaube, insgesamt bin ich so organisiert, dass ich so Genussmaximierungsmensch bin und einfach merke, wie Spaß ich am Leben habe, wenn Leute im Raum sind und wie gedeckelt Spaß ich habe, wenn es online ist. Und deswegen würde ich sagen, immer in person, aber weil das halt zum Preis kommt von wahnsinnig viel rumfahren, wahnsinnig viel Logistik und so, würde ich auch hier die langweilige Antwort von beides sagen. Aber wenn du fragst, was macht mir mehr Spaß, gibt es Leute, denen macht das gar nichts aus, dass es nur remote ist. Dazu gehöre ich nicht. Mir macht es richtig fett was aus, wenn es nur remote ist. Genau.
Okay. Ja, finde ich super. Also eine schöne Antwort zum Thema Spaß, ja. Dass der Spaß da im Vordergrund ist, für mich finde ich auch wichtig. Ja? Es ist anders als online, ja, absolut. Super, dann sind wir bei den AB-Fragen durch. Jetzt wird es tatsächlich noch einmal ganz kurz politisch, sorry, aber ich musste, weil ich habe mir echt in der Vorbereitung so manchmal die Frage gestellt, wie schwer oder wie leicht tust du dir in deiner Arbeit in der CDU, CSU, dein Klima einerseits und Dating-App andererseits passen gefühlt in die CDU, CSU, die ja sehr, wenn man sich manche Beschlüsse und manche Aussagen zum Thema Klima oder auch Familienbild anschaut, irgendwie nicht ganz zusammen Gefühl, ja, wo ich sage, okay, irgendwie hakt's da. Wie soll ich sagen, wie leicht tust du dir da mit deiner Arbeit darin oder gibt's da auch, ist da die Mehrheit, ich weiß immer, es gibt auch immer andere, aber es ist, die Mehrheit tickt ja doch eher so, wenn man sich das anschaut, was da jetzt gerade so alles passiert, eigentlich in eine andere Richtung ein bisschen. Vielleicht.
Tickt in welche andere Richtung?
Ja, ein bisschen konservativer, ein bisschen klimamäßig die Aussagen, die man sich anhört, ja, und so weiter und so fort, sind ja jetzt nicht unbedingt die Richtung 1,5 Grad schwenken und so weiter. Ja,
ja, genau. Und das Störgefühl, was du wahrnimmst, ist genau der Grund, warum es so wichtig ist und warum ich das tue. Das heißt, die erste Antwort zu deiner Frage ist, ich halte das Gefühl von so politische Heimat finden, dass man so dahin geht, wo man sich vertreten fühlt oder so, halte ich für total romantischen Kitsch, so Demokratieromantik, weil es so nicht funktioniert. Es gibt dieses schöne Zitat, was nicht von mir ist, aber das ist irgendwie, wählen ist wie Busfahren. Du quasi, wenn es keinen Bus gibt, der genau dahin will, wo du hin willst, fährst du halt den, der die nächste Richtung fährt und dann läufst du erst zu Fuß ungefähr. Das geht um Wählen, aber von derselben Herangehensweise geht es insgesamt um politische Parteien. Es gibt irgendwie eine Handvoll, die gibt's schon. Ich habe ja meine Erfahrung gemacht mit neuen Gründen, wie gut das funktioniert oder auch nicht funktioniert. Das heißt, die eigene Buslinie, auch wenn ich glaube, es hätte so, ne, immer Raum für Innovation. Aber deswegen ist insgesamt dieses, ich gehe dorthin, wo man diese Themen schon vermutet. Also wenn du jetzt hier anspielst auf, warum der Klima-CDU ist auch irgendwie anders, dann ist, halte ich das für A, strategisch total irre und B, ein bisschen romantisiert. Strategisch total irre ist, wenn ich jetzt gucke, dieses Land ist relativ, also meine Eltern sind CDU-Wähler, waren immer, werden immer bleiben, werden noch 30 Jahre wählen. Das heißt, jedem, dem das Klima am Herzen liegt, und das am Herzen klingt aber so kitschig, alle, die verstanden haben, dass die Klimakrise eine riesige, fette Megakrise ist, die uns alle betreffen wird, besonders im Alter, können sich überhaupt gar nicht leisten, das Gefühl zu haben, ich gehe dorthin, wo das da schon vermeintlich präsentiert wird. Das heißt, du musst dorthin gehen, wo es nicht bereits ein großes Thema ist, damit es egal ist, welche Partei an der Macht ist, um das Klima mitzudenken. Wir können uns also als Gesellschaft überhaupt gar nicht leisten, das zu einem linksgrünen Thema zu machen. Und deswegen, wenn ich da hingehen würde, wo man Klima vermuten würde oder wo andere Klimaaktivisten sind, dann bringt das der insgesamten Sache nichts, sondern es torpediert sie fast, ohne dass ich es merken würde.
Also du unterwanderst das quasi.
Ich nenne das immer eine zärtliche Unterwanderung, denn es ist quasi, also eine Unterwanderung ist politisch gar nicht möglich. Du kannst gar nicht ein U-Boot gründen, ohne dass einer mitbekommt und irgendwie sagt, was, die sind da hier. Sondern es ist ja, gerade CDU und CSU, also die Union ist eine riesige, man nennt das Volkspartei, also eine riesige, diverser Haufen. Das heißt, da gibt es extrem viele kluge Leute aus allen möglichen Wissensspektren und Lagern. Und dort gibt es natürlich tausende Menschen, die die Klimakrise längst verstanden haben und die zu organisieren, damit die eine größere Sichtbarkeit bekommen intern, damit die Entscheidungen besser gefällt werden, das ist eigentlich die Aufgabe gewesen. Es ging schon darum, innerhalb der Union das Wissen anzuhäufen von klimakrisentechnischen irgendwas, was ja ein hochkomplexes Thema ist, was sich jede Woche so schnell verändert wie KI, also 1,5 Grad zum Beispiel waren noch nicht gerissen, als wir angefangen damit haben, 21, sind die jetzt gerissen. Trotzdem, und alle denken so, ja gut, war ja nicht so schlimm, aber doch, Kipppunkte, das sind schon durch. Also es ist einfach ein Thema, was in seiner Wucht so groß ist, dass selbst mein Kopf das nicht verstehen kann. Und das uns aber alle betrifft, deswegen ist es gar kein Problem, das irgendwie nicht zusammenzudenken, sondern im Prinzip würde ich sogar sagen, und da, also weil diese Frage wird mir oft gestellt, zwar ist es eine lange Antwort, aber du hast diese Frage gestellt, in einem System, wo Dinge noch lange Bestand haben werden, ist der Impact dort am größten, wo der Player mit der größten Macht sitzt. Das heißt, wenn ich möchte, dass die insgesamte Politik um Klimaentscheidungen besser wird, gehe ich dorthin, die am meisten Macht haben und das noch nicht auf dem Schirm haben, um den Impact zu vergrößern. Beispiel, ich habe Pitch-Training gemacht für große Energiekonzerne, die schon lange am Markt sind und mir sagen, Mensch, die Ingenieure, die ganzen schlauen, tollen, die wollen alle zu Tesla, die wollen nicht zu Oil and Gas, die gehen alle zu so erneuerbaren Energien, die kriegen gar keine Leute, die gut sind. Und ich denke so, verdammt, das ist doch dasselbe. Im Prinzip müsstest du als junger Ingenieur, der brillant ist oder die brillant ist und verstanden hat, Klimakrise wird die Aufgabe unseres Lebens, müsstest du zu Exxon und Shell und Total und wie sie alle heißen gehen, um dort einen Impact zu machen. Denn die werden rein machtmäßig von Finanzfluss noch lange am Start sein. Wir können uns also again nicht leisten, die nicht mitzunehmen, sonst wird der Wandel langsamer. Das heißt, der persönlich für einen heißt es, you have to get over your fucking self und go where your work works out the most. Und deswegen ist dieses, kam ich noch nie auf die Idee zu gucken, wo fühle ich mich politisch am meisten repräsentiert, sondern es ist ein Ehrenamt, das ist ein Hobby, was ich mache. Ich gehe da meine Zeit rein, die ich nicht für, weiß ich nicht, Yoga oder Kino gehen ausgebe und pack sie in politische Arbeit, um das Endergebnis ein bisschen zu verbessern. Und ich würde mir wünschen, dass in einer hochindividualisierten Gesellschaft wie unserer das mehr Leute so machen. Denn Fun oder Spaß sieht anders aus. Aber
das denke ich mir.
Das ist wichtig.
Ja. Also das denke ich mir. Ich meine, das ist ja auch wirklich ein Knochenjob, aufreibend zu sagen, hey, jedes Mal, sag ich mal, du beginnst ja immer von vorne und steht da Tropfen hüllt den Stein und es ist halt ja echt aufreibend und dann ist es noch Ehrensache. Ja, Ehrenamt, und dann denkst du, so tue ich mir das überhaupt an, ja? Also, okay, spannend. Ja, aber ich verstehe den Ansatz.
Und es gibt viel mehr gute Leute, als man denkt. Das heißt, man stößt auf so viele, in der CDU sind so viele brillante Menschen, die quasi dieselbe Mission haben. Und das ist auch, das heißt, man ist nicht ganz alleine. Es ist nicht so, dass ich die Einzige bin, die irgendwie Klima gerafft hat und dann so, sondern es gibt ganz viele, aber so, es ist halt ein komplexes Ding.
Ja, Politik generell, ja, also, aber.
Ja, ne? Wie gesagt, deswegen ist ja auch keiner drin.
Wir haben auch gesagt, wir wollen da jetzt gar nicht, ich möchte da gar nicht weiter drüber reden. Ja, also sonst wären wir ja wahrscheinlich, bleiben wir nur in einer politischen Diskussion.
Lassen Sie über Dating-Apps reden.
Genau. Und zwar jetzt gehen wir über Dating-Apps, geht's los. Und zwar ein bisschen zur Gründung von Cherish. Du hast mal gesagt, dass ein viraler Post auf LinkedIn, wo es um Frauen ging, um erfolgreiche Frauen im Dating-Kontext und ich sage jetzt auch nur mal Stichwort Lappen, kommt da immer wieder vor, dass der viral gegangen ist. Und was hat dich da damals so getriggert nach dem Post, dass daraus im Prinzip ein ganzes Unternehmen, nämlich Cherish, entstanden?
Also dadurch, dass ich ja so lange in der Startup-Szene bin, gab es schon immer den Wunsch, one day würde ich was gründen, müsste aber halt ein Thema sein, was mich quasi, was einen inhaltlich krass interessiert und wo der Impact, der, wenn das Problem etwas mehr gelöst wäre, dann würde es Menschen besser gehen. Und es gab halt ganz lange einfach keine Idee, die mich so gecatcht hat. Und dann gab es einen Tag im Juni 2022, in dem etwas, was in meiner ganzen Karriere von Theater bis hin zu Politik, bis hin zu Klima oder CDU, CSU, Innovationsbubble, überall gleich ist. Und zwar, egal wo du politisch stehst, wenn du eine Frau bist und da Dinge groß denkst und ablieferst und quasi so unabhängig bist, fühlst, handelst, dann sind diese Frauen, machen öfter die Erfahrung, dass sie quasi schwieriger finden, einen Partner zu finden. Weil je exponierter du als Frau bist, desto schwieriger ist als Mann, ne, sehr, sehr generisch gesprochen, das auch cool zu finden. Und dadurch habe ich dann im Juni 22 nach vielen Gesprächen mit Frauen, die mir halt von ihren Dates erzählt haben und was die, ich bin halt umzingelt von erfolgreichen Aktivistinnen, Unternehmerinnen, Leadership-Coaches und so von Frauen, die irgendwie Dinge reißen und die haben all dieselbe Erfahrung und irgendwann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Es gibt doch tolle Männer da draußen. Ich bin ja in der Startup-Welt aufgewachsen, das heißt, ich bin immer mit Männern umzingelt und habe so viele tolle, schlaue, kluge, empathische, coole Typen kennengelernt, dass ich dachte, ach komm, das kann man doch lösen, kann doch nicht sein, hat bestimmt mal jemand gemacht und hat im Prinzip gepostet, man müsste mal, jemand sollte mal oder hat vielleicht jemand mal eine Dating-App gemacht für erfolgreiche Frauen und Männer, die keine Lappen sind. In der Hoffnung, dass da jeweils sowas schon existiert. Und dann ist passiert, dass dieser Post viral gegangen ist. Heißt, warum ist der viral gegangen? In der Dokumentarspalte haben sich die Leute total gefetzt, weil die Männer gesagt haben, was ist das? Gibt es überhaupt gar kein Problem? Was? Die Frauen halt sich dafür gekämpft zu sagen, doch, ist schon ein Problem. Und auch ganz viele so die Privatmessages von Frauen, die gesagt haben, boah, endlich sagt es mal jemand, bitte gründe das mal. Und diese Erfahrungen aus, welche Sätze wurden dir als Frau gesagt? Das heißt, du gehst auf ein Date, hast jemanden auf Hinge oder auf Bumble, beide nach rechts geswiped und dann kennen sich kennen, das ist auch ganz schön. Und dann irgendwann kommt es dazu, dass was verdienst du eigentlich? Oder du hast 2 Bücher geschrieben oder huch, du hast eine Eigentumswohnung oder Dinge, die dann erst im Laufe des Gesprächs zu sich rauskristallisieren und wenn sich dann rauskristallisiert, dass sie ambitionierter oder erfolgreicher oder whatever, sichtbarer oder so ist, verläuft sich das Date und dann wird es halt irgendwie kommentiert. So, ach, muss es jetzt sein mit der, du hast jetzt 20 Leute unter dir, aber also bist du jetzt richtig so deren Chefin? So, das würde man ja Mann fragen. Und solche Zitate von solchen Sätzen wurden mir dann zugeschickt, die ich dann anonymisiert wiederum gepostet habe, was für diese Frauen dazu gefolgt hat, dass sie gemerkt haben, ach krass, ach, das passiert anderen Frauen auch, ach, das ist was Strukturelles. Und dadurch gab es die Häufung dieser Erfahrung, einmal an einem Ort zusammenzubringen, um für alle sichtbar zu machen, Baby, es liegt nicht an dir, sondern wir sind halt irgendwie in einer ganz neuen Situation, dass wir zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte an dem Punkt sind, dass wir als Frauen auch mitmachen bei der Wirtschaft und auch in Leadership-Themen und insgesamt in Ambitionen oder so, dass das die Rollen im Privaten natürlich nicht unangetastet lässt. Und weil du aber als betroffene Frau darüber nicht sprechen kannst, weil das so ein bisschen ist wie, also ich bin Single, weil ich ja zu krass bin, dann sagen die Leute halt so, nö, liegt daran, dass du, weiß ich nicht, doof aussiehst oder dumm bist oder blöd. So. Und ich war halt frisch verheiratet, gerade mit dem zweiten Kind schwanger. Ich habe mich so unbesiegbar gefühlt, weil ich dachte, ich bin so, ich weiß quasi um die Liebe, die bei mir zu Hause ist. Und habe dadurch irgendwie die Klappe aufreißen können. Und habe dann gedacht, okay, mit dem Thema kann man sich 10 Jahre beschäftigen. Das hört nie auf, spannend zu werden, weil es so ein Rabbit Hole an Themen ist, warum das so ist, was das heißt, Implikationen, Demokratie, und es hat, wenn es gelingt, einen totalen Impact, dass diese Frauen, die so gekämpft haben, abzuliefern in der Gesellschaft, ob die jetzt Athletinnen sind, Professorinnen sind, Unternehmerinnen sind, das haben die sich ja krass erkämpft gegen eine männlich dominierte, dass sie dann nicht als Preis zahlen, ja, leider bist du jetzt leider Single geblieben, leider hat es mit den Familienwünschen nicht geklappt. Das ist so ein hoher Preis, den ich nicht wollte, dass irgendeiner von diesen geilen Frauen, die ich so abfeiere, zahlen muss, dass ich dachte, das ist auch was, was mich so motiviert, dass auch wenn auch nur eine Beziehung da rauskommt, dann hat sich schon alles gelohnt. So. Oh. Das ist jetzt eine lange Antwort gewesen auf deine Frage.
Aber warum glaubst du, tun sich die Männer noch immer so schwer mit starken und erfolgreichen Frauen?
Also, ich gebe jetzt die Kurzabhandlung der Geschichte. Es ist ja total klar, dass seit Menschheitsgeschichten, Menschheitsbeginn, 300.000 Jahre oder so, waren Männer die Ressourcen-Provider sein sollten. Das heißt, Männer, ne, also wenn du jetzt über dieses Jäger- und Sammler-Narrativ gehst, dann du kannst als Frau schwanger werden, ab 12, 14, 16, so. Dann hast du Kinder, das gibt ja auch so. Und dann gab es viele Kinder und die waren verletzbar, also mussten die Männer providen. Und wenn du als Mann, bist du ein Mann, wenn du für deine Familie sorgst. Und das war schon immer so. Und deswegen macht es total Sinn, dass die Identität von dem Mann daran geknüpft ist. Und deswegen habe ich, als ich damals gepostet habe mit den Lappen, war ich so, kann doch nicht sein. Step up your game, boys. Und jetzt bin ich natürlich viel tiefer im Rabbit Hole drin und verstehe, also habe viel mehr Empathie, was der Irritationsmoment und der Unsicherheitsmoment, wie das der Mann anfühlen muss, den ich total nachvollziehen kann, war das plötzlich ein, oh Gott, wenn du mich nicht mehr brauchst, wer bin ich denn dann? Wenn werde ich dann komisch angeguckt oder nicht? Das heißt, zum Beispiel eine Dinge, du hast die Frage gestellt, was treibt die? Oder warum fühlen die sich da unwohl? Und das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Antwort, aber vielleicht erklärt das zu hören, was ich in den Interviews, ich schreibe gerade ein Buch darüber, zu hören bekomme. Und dann sind da Szenen, wo Sätze fallen, wie unter Tränen von dem Mann, der sagt, ich wünschte halt, du wärst irgendwie schwächer. Oder irgendwie brauchst du mich gar nicht. So. Und eine Frau würde aber nie zu einem Mann sagen, ach, irgendwie brauchst du mich gar nicht. Das gibt's gar nicht, diesen Satz, dieses Empfinden. Oder das heißt, und das ist ja ein Satz, der nicht gesagt hat, ich wünsche, du wärst schwächer, sondern da geht es um ein Vakuum, was besteht, weil es keinen stattdessen gibt. Das heißt, wenn eine Frau dich wirtschaftlich nicht braucht, eventuell sogar mehr verdient, dann ist eine implizite, plötzlich ist es außerhalb der Norm. Und dann gibt es eine zu Recht Angst, okay, dann sucht die sich jemanden, der dann besser verdient als ich. Warum bleibt die dann überhaupt bei mir? Oder gucken mich meine Jungs oder unsere Nachbarn oder irgendjemand komisch an, weil ich der Stay-at-Home-Dad bin, weil es außerhalb der Norm ist. Das heißt, diese ganzen Fragen von, das wäre komisch, passieren ja dann, wenn du dich jetzt gerade kennenlernst, in der verletzbaren Phase von dem Kennenlernmoment. Das heißt, du merkst, sie braucht mich nicht und dann entsteht vielleicht das Verliebtseinsgefühl nicht oder so. Jetzt habe ich schon so lange geredet, vielleicht willst du irgendwo einhaken und dass ich nachher reingehen soll, weil das finde ich ja so spannend, um einen Mann mit dir zu sprechen.
Ja, ja, nee, ich ist ein spannender Punkt, ja. Weil ich glaube halt viele Männer, oder ich, klar, wenn du die Männer fragst, die sagen alle, ja, ist alles gut. Ich selber sage ja auch, okay, gut. Oh gut.
Ja.
Wenn jetzt, bei uns ist es andersrum, ja. Ich bin halt der, sag ich mal, da mehr verdient und heimbringt, ja. Aber ich mache halt auch mal einen Teil der Care-Arbeit und so weiter und so fort. Jetzt weniger als meine Frau, wesentlich weniger, ja. Aber ist auch für mich wichtig. Aber ich ich habe auch kein Problem, dass ich sage, okay, gut, ja. ich weiß nicht, wie es dann auf Dauer ist, ja. Also das ist tatsächlich interessant, wüsste ich nicht, könnte ich dir nicht sagen, ja. Und ob dann mir auch
super,
so ein Gefühl kommt.
Aussprichst. Dieses mit dem wüsste man nicht, das würde ja schon reichen. Ich jetzt erzähle dir von einer Szene, das heißt, als ich das da gepostet habe, hat sich ein Freund von mir gemeldet, der ist in seinen 50ern, ist sehr erfolgreicher Unternehmer, hat eine erfolgreiche Frau und hat gesagt, Bianca, das ist kein Thema, das ist wirklich, also ich habe auch eine erfolgreiche Frau und das ist, ich glaube, dieses Problem gibt's nicht, das sind so ein paar Einzelne, aber da haben Männer eigentlich kein Problem mit, das ist wirklich durch. That's what he said. 4 Tage später ruft er mich an und sagt, Bianca, ich rufe dich jetzt an, weil ich habe meiner Partnerin versprochen anzurufen. Also, du warst jetzt mit deinem Thema die letzten 4 Abendessen Thema und wir haben stundenlang darüber gezackert und gesprochen. Und nach diesen Gesprächen rufe ich an, um Folgendes zu sagen. Ich sehe, ich muss zugeben, wenn meine Frau tatsächlich mehr verdienen würde als ich, das sichtbar wäre und sich auf mein Leben auswirken würde, dann muss ich zugeben, ich würde mich nicht völlig wohl damit fühlen. So. Und da war ich so, geil, danke. Weil das ist nichts, was einen sofort als, ja klar, würde ich mich unwohl damit fühlen. Aber es hat 4 Abende und Stunden Gespräche gedauert und das bei einem so, ah ja, könnte sein, dass mir das was ausmachen würde. Und deswegen ist es ja ein deswegen, wenn du sagst, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, das ist ja schon total viel. Weil, wie du sagst, alle Männer, die ich jemals gefragt habe, könntest du mit deiner erfolgreichen Frau, die sogar erfolgreicher als du zusammen sein? Ja, kein Problem, gar kein Problem.
So. Das heißt, das glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ja, weil ich, also viele Freunde, die ich habe, wo ich sage, oh ja, ich glaube, die hätten möglicherweise ein Problem damit. Ja. Und alles
sagen. Das würdest du sehen, weil du die von außen sehen kannst. Ah, alle sagen es auch.
Alle sagen aber, ja, okay. Nö, ist kein Thema. Wäre alles schön wahrscheinlich, aber dann kann ich mit den Lenz machen daheim. Ja. soll meine Frau ruhig arbeiten und ich mache einen Lenz daheim. Ja. Und auf einmal denkt man sich so, okay, krass, ja. bin doch nicht ich der die Brötchen verdient, ja, sage ich jetzt mal so am Ende.
Und es ist ja auch für, also wenn wir jetzt bei der Care-Arbeit bleiben, also das ist ja ein Thema, was insgesamt alles betrifft, auch wenn man keine Kinder hat. Aber bei dem Kinderthema wird es halt am sichtbarsten. Das heißt, erstmal quasi vorweg, eines der Probleme, die ich habe mit Cherish, ist, dass Leute, die in traditionellen Beziehungen leben, also wo er der Provider und sie zu Hause bleibt oder Teilzeit, dass sie sich so ein bisschen gedisst von mir fühlen, dass sie jetzt irgendwie eine Oldschool-Beziehung hätten. Und genau, also würde ich überhaupt nicht sagen. Ich bin im Single von ganz tollen, glücklichen Ehen, wo das so läuft und ist total in Ordnung. Das heißt, ich glaube auch, das wird für immer so die Norm bleiben, weil es ja auch irgendwie nicht komplett sinnfrei ist, zu sagen, da kommt das Baby, wird es aufgewachsen, da kommt es raus, dass es irgendwie so zurücktritt. Aber der Teil, wo es andersrum damit wird so groß, dass es kein Einzelfall mehr ist. Und deswegen, und Biografien sind auch nicht so geradlinig. Das heißt, wenn wir jetzt um den KI-Thema uns mal angucken, was es für einen wirtschaftlichen Impact geben kann, es total sein, dass ne, du jetzt gerade die Brötchen nach Hause verdienst und vielleicht passiert irgendwas in unserer Branche und dann und die Kinder sind ja groß genug, dass sich das dann ändert und sie die Brötchen, dann hoffentlich wäre das auch in Ordnung und dass man sich als Paar dann nicht noch obendrauf eine Identity-Krise zu der wirtschaftlichen Krise dazu holt. Deswegen ist es mein Anliegen, dass halt beides okay ist. Dass halt es völlig fucking Latte ist, wer die Brötchen nach Hause bringt und wer er, das wäre mein Wunsch, dass es einfach nicht so wichtig wäre.
Ja, da bin ich bei dir, ja. Ich glaube, das ist aber eine Einstellungssache. Das ist auch eine Sache, die man lernen muss, ja, weil wir natürlich auch eine Generation sind, wo unsere Eltern noch aus einem sehr traditionellen Umfeld gekommen sind, ja. Ich sage jetzt mal so, und das ändert sich halt nicht von einer Generation auf die andere, muss man auch dazu sagen. Und am Ende bin ich aber
auch. Ja, man vergisst, wie kurz das ist. Du bist ja Österreicher, ne? Weißt du, ab wann die, also quasi dieses, wann wurde in Österreich erlaubt, dass Frauen sich ein Bankkonto machen dürfen, ohne die Zustimmung des Mannes? Weißt du das?
Gute Frage. Ich weiß es nicht unbedingt, aber.
Ich glaube, es war ein Ticket. Also, Deutschland war es in den 70ern, Ende der 70er. Ich glaube, 78 oder so. Also, ne? Wenige Jahre von meiner Geburt. Und ich glaube, in Österreich noch später. In der Schweiz war es erst Ende der 90er.
Ja, okay, die haben erst da irgendwann auch das Wahlrecht für Frauen erst eingeführt. Ja,
genau. Also, okay. Aber man sieht insgesamt, wie wie recent diese Bewegung ist, wenn du jetzt um so Generationen und so sprichst. Und deswegen auch die Empathie für Männer. Ich finde es total dumm, wenn Frauen dann so, deswegen sind die so blöd. Es ist total schwer, sich da umzubauen und sich da, sich da offen für zu machen. Ich wollte noch was zu der Kindersache sagen. Wenn du zum Beispiel als Frau Kinder bekommst, als ich Kinder bekommen habe, war ich umzingelt von Frauen, die wussten, was jetzt auf meinen Identitätssinn hereinprasseln wird. Und zwar, du bist plötzlich für ein Lebewesen verantwortlich und plötzlich dein Sense of Self, deine Autonomie quasi zerbricht dir vor dir und es ist richtig schwer auszuhalten. Aber ich hatte hunderte Frauen, die wissen, this is what's gonna happen, du kannst mich anrufen, die Tränen weiß ich, welche du weint hast. Wenn du als Mann in der Elternzeit bist, gibt es einfach keinen, der dir sagen kann, ja, ey, Bro, ich weiß, was auf dich zukommt, so wird's aussehen. Das bedeutet, die Herausforderung als Mann, zum Beispiel in die Elternzeit zu gehen, ist eine so viel unbekanntere als die als Frau, weil du nicht eine Peer Group hast, die dir Tipps auf allen Nuancen der Klaviatur geben kann, sondern weil du halt ein Pionier bist. Und deswegen ist die Männer, die in Elternzeit gegangen sind, statt der Frau, also in den ersten Jahr, gibt's ja auch mit, wenn du irgendwie abpumpst und so weiter, für die war das richtig heftig und ich habe den größten Respekt davor, weil das ist Pioniersarbeit. Und deswegen ist auch der Kinderteil der größte Einschnitt. Und dass sie sich dann erstmal unwohl fühlen, auch total normal. Und sie denken halt, es liegt an ihnen, wenn es einfach daran liegt, ein Kind zu bekommen. Frauen geht's genauso, die sind nur einfach gewohnt daran.
Ist übrigens ein spannendes Thema, wie du schon sagst, Kinder kriegen das natürlich einen Einschnitt und auf einmal dreht sich was und vielleicht auch, dass die erfolgreichere Frau zu Hause bleibt oder wie auch immer und manche sagen, habe ich auch schon von Bekannten gehört, wo dann die Frau super erfolgreich war und dann gesagt hat, das Kind, nö, jetzt pfeife ich auf den Job, jetzt bleibe ich daheim, ich habe Bock drauf. Ja.
Und auch das kann ich verstehen und das ist auch, die Leute denken, dass ich das irgendwie verteufle. Nein, ich kann es total verstehen, wenn das die Kinder, also da bin ich jetzt fast ein bisschen konservativ, aber wir sind ja Millennials, du und ich. Oder? Du bist Millennial, ne?
81.
Ja, jedenfalls, du bist Millennial, 84. Dass dieses große Purpose-Thema so, wir sollten Sinnfindung und Purpose und so weiter. Also es gibt, glaube ich, nichts Konkreteres, wo du einen Impact auf ein anderes Leben haben kannst, als Eltern zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo in einem Job bin, den ich nur des Gelderwerbs wegen mache und der mich eigentlich auch nicht groß am innerlichen Wachstum oder so abfordert, dann macht es total Sinn zu sagen, you know what, ich bleib doch zu Hause, da ist doch mein Impact. Und dann wird es so fast als traditionell Hausfrauen-Dasein gewährt, das ist auch falsch. Das heißt, ich kann jeden Menschen verstehen, der sagt, ich trete zurück von einer Karriere, weil ich möchte diese Kinder mehr aufwachsen sehen, wenn man sich das leisten kann, das ist dann auch die andere Frage. Und gleichzeitig ist es so, die Kinder ist trotzdem ein Identity, die ist dann weg und so wie die Männer es immer in ihrer Selbstverwirklichung hatten, die Karriere zu machen, hat man als Frau, also als Mensch ja auch den Wunsch, sich selber zu verwirklichen. Das heißt, der Tanz um die Vereinbarkeit wird uns noch immer begleiten.
Ja, die Vereinbarkeit ist so ein Thema. Ja, ich persönlich bin der Meinung, dass es schwer ist in der heutigen Zeit, in den Strukturen, wie sie haben, auf Rahmenbedingungen, politisch, gesellschaftlich, wie auch immer, dass beide Vollgas geben können. Ich glaube, das macht uns unsere Struktur sehr schwer. Ja, genau. Ja. Macht es richtig schwer.
Das ist gar keine Meinung, das gibt es Datengrundlage, die bestätigen, was du sagst.
Ja.
So, 40-Stunden-Woche mal zwei, impossible.
Ja, und es wird sich so entscheiden, einer wird halt vollgehen und der andere Teil, der Elternteil, wird ein bisschen runterschrauben müssen. Ich habe es auch jetzt bei einer Bekannten von mir, die Vollgas gegeben hat gesagt, ich drehe mein ganzes Business wieder retour, weil meine Kinder brauchen mich jetzt in der Schule und so weiter und so fort. Es geht einfach nicht. Ja,
das ist krass.
Ja, es ist echt, also wirklich. Und die hat da wirklich viel Zeit investiert und macht cooles Zeug und so. Und ich muss zurück, ja. Jetzt meine Kinder brauchen mich. Ja, und es geht halt nicht, dass dann beide, einer muss. Ja. Und dann meistens halt dann so, dass der stabileres Einkommen hat und vielleicht noch mehr, ja, wie auch immer, dann der ist, der dann weitermachen kann. Naja. Aber wenn wir jetzt gerade so in diesem ganzen Thema sind, ich würde gerne mich ja nachher noch drauf zu sprechen kommen, was du eigentlich mit Cherish anders machst als andere.
Ja.
Aber was mich da interessiert, weil wir gerade in dieser Diskussion sind, was ist denn für dich denn Liebe auf Augenhöhe dann? Weil das ist es Liebe, ja am Ende, dass ich ja das anbiete oder wen finde, der mit mir ja Liebe auf Augenhöhe Betreibt also klingt irgendwie
lieber,
schräg.
Lieber auf Augenhöhe ist, glaube ich, ist, dass keine der Parteien heimlich oder ausgesprochen wünscht, dass der andere ein bisschen weniger wäre. Also, dass quasi man den Menschen, der einem gegenübersteht, voll in seinem Menschsein, das klingt so kitschig, aber sehen kann und ihm jedes Wachstum erlauben kann und es nicht die eigene Identität irgendwie angreifen sollte. Und genau, das heißt, as simple as that. Zwei Menschen, wo beide sagen, you do you, whatever that means. Und wenn es mich quasi finanziell oder sichtbar oder irgendwas übertrumpfen würde, hat es ja nichts mit mir zu tun, sondern nur irgendwas mit dir. Und das genau, macht mich nicht kleiner.
Okay. Und jetzt lass uns mal auf die App kommen. Ich habe nämlich zu der App auch noch eine andere Frage. Aber
ja,
du hast jetzt gerade gesagt, Bubble, Tinder, Hinge, wie auch immer sie heißen. Ja. Ich muss zugeben, ich habe noch keine verwendet von diesen Apps, da ich, wie die aufgekommen sind, dann, sage ich mal, meine Frau schon kennengelernt habe und so weiter und so fort. Würde aber sagen, hätte sie definitiv benutzt, wenn ich Single gewesen wäre, weil natürlich diese Apps, sag ich mal, den Suchkreis nochmal erweitern und eröffnen und nebst Partys bei Freunden weggehen, wie auch immer, wo man eh nie wen kennenlernt. Also zumindest war es bei mir so. einfach nochmal erweitert. Was ist aber jetzt das, was Cherish, die App, was macht die anders oder was machst du anders mit Cherish? Was macht dich sicher, dass du in diesem Haifischbecken, da gibt es ja sau viele Apps, dich durchsetzen kannst und wie unterscheidet ihr euch?
Ja, gerne, liebe ich diese Frage. Also, wir machen alles anders und da lass mich deswegen antworten mit zuerst dieser Frage der Dating-Apps. Dating-Apps sind die eine Kategorie von Apps, die alle benutzen, aber alle hassen. Weil sie eigentlich Unglück ein bisschen bringen, weil dieses, wow, es erweitert sich der Suchkreis, heißt auch, es erweitert sich die hypothetische Auswahl an Menschen, die man hat. Und dieses, ich glaube, es heißt Choice Paradox, was du vielleicht kennst, wenn man vor der Menükarte steht und denkst, ah, das, oh, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Und das, wenn sich ein, also dieses Narrativ von Dating-Apps, es gibt ja der Perfect Match und dann findest du deine Person auf dieser App und dann alles gut. Das heißt, das Geschäftsmodell, also wie die funktionieren, ist, dass das Dopamin von, geil, ah, noch jemand, ach, mit dem vielleicht, ach, vielleicht der, das heißt, das Konjunktiv von, vielleicht ist das die eine Person, die mein Seelenverwandter ist, wo wir glücklich das Leben genießen können. Ach nein, vielleicht ist es die Person. Dieses Grundgefühl ist der Grund, warum Dating-Apps so krass erfolgreich sind. Die Sehnsucht nach noch größerer, besserer, passender, harmonischerer Liebe. Und dann hast du die Situation, dass du jemanden triffst. Und ja, ne, also viele Leute haben über Dating-Apps sich getroffen, geheiratet, sind ganz glücklich. Und dann ist aber dieses Feld von, ja, vielleicht ist aber noch jemand anderes da, die ganze Zeit im Hinterkopf. Das heißt, wenn du dich datest, hast du immer noch 5 andere, wo du denkst, vielleicht ist es auch der und dadurch ganz viele offen lässt. Das heißt, in allen Großstädten der Welt ist dieses Ding von, dass man nennt das die Generation von, dass wir alle Commitment-Issues haben und dass diese Situationships und sowas, Vokabular, was es vorher so noch nicht gegeben hat, weil es die Möglichkeit noch nicht gegeben hat. Das heißt, an sich mit der Realität an Möglichkeiten, an potenziellen Partnern, die plötzlich available sind, macht das Committen es sich für Mann und Frau total schwierig. Und das lässt sich auch nicht mehr reversen, weil das ist ja da. Du kannst ja theoretisch jeden Leuten kennenlernen. Aber deswegen ist an sich ein großes, es gibt so Worte wie Dating-App-Fatigue und also Dating-Apps sind etwas, was ganz viele total hassen, weil sie ja, auch wenn du auf der Seite stehst von, du bist das eine Date, wo der andere 5 Leute hat, egal ob Mann oder Frau oder egal, dann fühlt sich das, oh, du hast noch 5 andere Gespräche. Es fühlt sich das Gegenteil von unique an. Das ist erstmal grundsätzlich die Situation von Dating-Apps, die wurden, ja, gereinigt.
Da würde ich gerne einhaken, weil da habe ich mir auch eine Frage. Ist das aber nicht eigentlich, klar, wir haben diese Auswahl, aber es ist ja auch eigentlich unsere Gesellschaft, die sagt, okay, durch diese, wir haben, wie soll ich sagen, Ist es etwas, dass wir sagen, ich meine, hat jeder ja seine eigenen Vorlieben, ja, aber irgendwie, ja. Wenn man sagt, Liebe, ich kann mehrere auf einmal lieben, ich habe aber auch Monogamie, Polygamie, wie auch immer, ja, es soll jeder seins machen, wie er möchte, aber selbst, sag ich mal, da diese, wie wir eigentlich erzogen oder wie unsere Gesellschaft so tickt, das ist ja eigentlich schon dann, wenn ich in einer Beziehung bin, ist es diese Exklusivität, dann bin ich, oder ich, Verbindlichkeit auch, die ich fühle und so weiter und so fort. Das hat ja auch damit irgendwie was zu tun, dass die Leute sich dann vielleicht auch nicht mehr verbindlich fühlen. Wandern wir da in eine falsche Richtung als Gesellschaft aus deiner Sicht?
Ja, aber es lässt sich halt auch nicht zurückdrehen, beziehungsweise wenn ich die, also ja, es gab schon Phasen, die einfacher waren. Also früher, als es gab und alle in den Dörfern gelebt haben, wurden einfach die zwei zusammengesteckt, arranged marriage, fertig. So, das ist ja auch nicht alles toll gewesen. Aber ich will sagen, das lässt sich nicht zurückdrehen. Und die künstliche Verknappung dessen, haben auch schon Dating-Apps versucht. Es gab mal eine Dating-App, die hieß Once. Und da hat man jeden Tag ein Match bekommen und sollte nur diesen einen Match angucken. Und das Gefühl von, du verknappst jetzt künstlich mein Angebot, das will man sich als User halt auch nicht mitnehmen. Das heißt, es lässt sich ganz schwer, aka impossibly, wieder einfangen durch eine äußere Struktur. Aber warum ich diesen mit dem Dating-App erzählt habe, ist mehr, dass die Kategorie an sich man kann sich sehr gut ein Geschäftsmodell aufbauen auf der Sehnsucht von Dopamin, von der Sehnsucht an Möglichkeiten von Menschen. Deswegen funktionieren Dating-Apps und sind ironischerweise aber nicht geliebt. So, und das ist das, warum ich das gerade, weil wir im Interaction-Modell ganz viel anders machen. Fun Fact, weil du Polyamore erwähnt hast, ich habe in einem, frag mich nicht in welchem Podcast, aber es war ein Podcast mit Wissenschaftlern, die haben Folgendes erwähnt, was ich spannend fand. In allen Großstädten ist das insgesamt so Polyamore-Grundverhalten und so Monogamie in Frage gestellt, kommt aus Großstädten und ist gefuelt von den Dating-Apps und den Frauen, die einen Filter einstellen. Weil du kannst plötzlich nach Größe filtern. Wenn deine Frau das machen lässt, she will do that. Also gibt es quasi eine Reihe von Männern über 1,80, die plötzlich eine Auswahl haben, unheard of, und die sich dann zurecht sagen, warum soll ich mich jetzt mal committen? Was war nochmal die Idee hinter Commitment? Und dass es wohl irgendwie eine Korrelation gibt zwischen, weil ein großer Teil von Frauen um einen kleinen Teil von Männern konkurriert, erleben diese Männer etwas, was sie sonst noch nie erlebt haben und dann zu Recht sagen, ja, aber dann wieder mehrere. Deswegen ist das, also das Syndrom des Fuckboys ist entstanden durch die Filterfunktion in den Dating-Apps. Side Note zu der Polyamorie, was ich spannend finde. Auch das lässt sich ja nicht zurückdrehen. Das ist irgendwie so, laufen wir als Gesellschaft in die falsche Richtung? I mean, yes, aber I don't know how to change it. Was machen wir jetzt anders bei Cherish, hast du gefragt. Die grundsätzliche Sache, die ich ja lösen möchte, ist dieses Ding mit, ich möchte einen Ort für diese ambitionierten, unabhängigen, es können auch Kindergärtnerinnen sein, die irgendwie nebenbei Bildungsaktivistinnen sind. Also wir reden hier nicht von DAX-CEOs nur, sondern insgesamt Frauen, die eigenständig sein möchten. Ich möchte denen einen Ort geben, wo egal welchen Mann sie dort treffen, keine Ahnung, ob sie Liebe deines Lebens wird, aber was nicht passieren wird, ist, dass der Mann das irgendwie fremdlich findet, dass du groß denkst oder intelligent bist oder ambitioniert bist oder so. Dass das nicht passieren wird. Das heißt, nach der Kriterium vorzufiltern, kann er ein glücklicher Mann sein, obwohl neben einer unabhängigen Frau. So, das ist das, was ich damit lösen möchte. Das heißt aber, wenn ich eine Dating-App baue, dann ist es so, und will ich jetzt ein Tinder für schlanke Frauen und Männer, die keinen Lappen sind, machen? Nein, weil das Interaktionsmodell von Dating-Apps an sich schon eigentlich das schlaue Geschäftsmodell mit dem Dopamin ist, aber nicht das ist, was die User möchten. Und zwar die User, die Frauen zumindest, gehen dahin, weil sie Liebe finden möchten, eine Beziehung und so weiter. Und deswegen ist der Rest auch anders gebaut. Das heißt, das Erste lösen wir, indem ein Mann nur auf Cherish drauf kann, wenn eine Frau aus seinem Leben, die ist oft auch selber verheiratet oder verpartnert oder irgendwie so, seine beste Freundin oder seine Ex-Partnerin oder eine Kollegin oder irgendjemand, der diesen Mann gut kennt, eine Frau, die im Prinzip eine Bürgschaft ablegt, die sagt, boah, der Christian ist so toll. Ich kenne ihn seit 20 Jahren. Der macht ABC und DEE. Das heißt, die über ihn erzählt, warum sie diesen Menschen, der zufällig ein Mann ist, so wertschätzt und so liebenswert findet. Also sie überschüttet ihn im Prinzip mit Wertschätzung. Und alle tollen Männer, die es gibt, haben Frauen in ihrem Leben, die gecheckt haben, was für ein toller Typ das ist. Und die das auch gerne aussprechen. Und wenn ein Mann das doof findet, das zu fragen, jemanden, oder irgendwie auch da gar niemand wüsste, gibt es da wahrscheinlich einen Grund für. Und dann können die gerne weiter, ne, dann finde ich nicht doof oder so, aber die haben halt mit Cherish nichts zu tun. Das heißt, der Filterungsmoment ist über eine Frau, die bestätigen kann, kannst du eine starke Frau neben dir aushalten und tolerieren und sogar wertschätzen oder kannst du es nicht? Denn, wie wir vorhin festgestellt haben, die Männer selber sind nicht der beste Assessment Point. Wenn ich jetzt zu Männern die werbe und sage, hier ist eine App, wo du erfolgreiche Frauen daten kannst, dann wäre es ja voll komisch, wenn der Mann sagt, ja, ich wollte schon immer eine Frau haben, die erfolgreicher ist als ich. So, doesn't happen. Oder wenn es wäre so ein seltsamer Fetisch, wenn man eine haben möchte, die voll die Karriere macht. Oder du hast halt als Frau Angst halt so vor Sugar-Mamas, also sowas. Aber andersrum funktioniert es. Das heißt, wir erzählen allen Frauen, dass sie existieren und dann sagen die, ach ja, mein Bruder oder ach ja, der Typ, den ich, mein bester Freund aus Abi-Zeiten, den fällt dann jemand ein und dann holt ihr den rein. Und so poolen wir diese Männer, die mit sich im Reinen sind, die aber nicht in einem Ort zu finden sind, weil es ist halt eine Charaktereigenschaft oder es hat so ein paar Indizien, kann ich gleich mal erzählen, in einem Ort, um diesen Frauen zur Verfügung zu stehen, sich in sie zu verlieben. Also weil es gibt diesen einen, ja, Punkt.
Das ist spannend, weil die meisten Frauen, die wahrscheinlich dann diese Empfehlung aussprechen, die waren ja auch zum Großteil wahrscheinlich nicht mit denen zusammen, sondern sind irgendwie, ja.
Ja, manche, genau.
Würde ich jetzt einfach so behaupten. Können die wirklich sagen, hey, der hat die Größe, das,
ja, gute Frage,
das zu stehen? Die, genau. Also, oder, weil, ganz ehrlich, faken kann ich ja viel, ja, und vor allem, wenn es dann wirklich ums Innere geht, spricht der Mann mit der Frau auch wirklich darüber zu sagen, hey, ich habe echt ein Problem gehabt, dass meine Partnerin da, mit der ich auseinandergegangen bin, mehr verdient hat. Das war das eigentliche Problem, weil nachher war es ja das Problem, ja, die war hässlich, doof, wie auch immer, wir haben uns nur noch gestritten, deswegen sind wir auseinandergegangen. Punkt. Ja, was aber der Kern des Problems des Auseinandergehens war, weiß die ja meistens vielleicht gar nicht.
Das ist richtig, das ist eine sehr gute Frage. Also, es ist ja ein softer Faktor, das heißt, es lässt sich nicht garantieren, und auch egal, wie nah man dran ist, sogar eine Partnerin kann. Das ist egal. Als Mensch sind wir ja nie ganz transparent. Aber die Idee kam im Prinzip es hat zwei Ebenen. Einmal das, wenn jemand sich für dich ausspricht, dann achtest du besonders auf dein Verhalten und guckst und hast dich selber viel mehr im Blick. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf deinen Geburtstag komme, bring meine Freunde mit und die ruinieren dein Wohnzimmer, wirst du sagen, Bianca, what the fuck? Was kriegst du für Leute mit? Und deswegen passiert das auch selten, weil die Leute, die ich mitbringen würde, wollen meine Reputation nicht kaputt machen, indem ich gesagt habe, das sind meine Freunde, die ich zur Party mitbringe und sie dann das, ne, also das irgendwie in den Schmutz ziehen. Und wenn du weißt, da hat dich eine Frau aus deinem Leben, die du selber kennst und wertschätzt, für dich ausgesprochen, dass du das kannst, dann hast du dich viel anders im Check, wirst auch insgesamt weniger Dickpics wahrscheinlich verschicken und so weiter und so fort. Und der zweite Faktor, den ich fand von einer sehr spannenden Frage, ist, what does it all come down to, dass man das aushalten kann? Es ist eigentlich der Selbstkontakt. Bin ich als Mensch mit mir selbst genug in Kontakt? Habe ich die emotionale Literacy oder Intelligenz genug, um meine Gefühle reflektieren zu können? Wenn ich also merke, ich fühle mich irgendwie unwohl, weil du mehr Geld als ich zu Hause reinbringe, kann ich das aussprechen? Kann ich das überhaupt wahrnehmen? Kann ich das aussprechen und kann das mit dir in der Beziehung besprechen? Weil als Paar, guess what, hat man ja, wir sind selber bei der Beziehung, da bespricht man Dinge und arbeitet daran. Wenn ich aber nicht das benennen kann, sondern nur mich in der rumfühle, dann wird die Beziehung auseinanderfallen. Und deswegen ist im Prinzip das, was die da zusammenbringt, ist, dass es alles sehr emotional intelligente oder Männer, die mit sich in Kontakt sind, sind. Oder das Zweite ist, dass sie so aufgewachsen sind. Also viele, also zum Beispiel große Schwestern hatten, mit denen sie super verstanden. Oder unter starken Mütterfiguren aufgewachsen sind. Oder ich sage mal, die Lappendichte im Osten ist geringer als die Lappendichte in Süddeutschland. Warum? Weil im Osten, die DDR, halt dieses Frauen, Männer arbeiten beide gleichzeitig, kulturell ja immer noch nachwirkt. Und in quasi Bayern, wo es sehr katholisch, sehr hausfrauenlastig ist, ehenlastig ist, ist es ein seltenerer Fall, dass er zu Hause bleibt und so. Das heißt, du hast sogar regional oder Norddeutschland, Nähe von Dänemark, hast du auch mehr progressive Männer, weil die dänische Kultur da mehr drin ist, dass du mehr involvierte Männer hast. Und so ist es tatsächlich, gibt es ein paar kulturelle Mechanismen, Herkunft, Eltern, Rollenbilder, größere Geschwister, mit denen du gut bist. So, aber es lässt sich nicht sagen, alle Männer, die die einen Care-Beruf ergreifen, so wie Lehrer werden oder Pfleger, sind automatisch keine Lappen. Das könnte man auch nicht sagen. Also deswegen, es kommt immer auf den Menschen drauf an und deswegen versuchen wir, die menschliche Faktor von jemand spricht sich für dich aus und kann sogar benennen, warum, holen wir eben als Kriterium rein, statt irgendwie einen KI-Fragebogen oder so zu machen. Und trotzdem, es ist trotzdem gameable, beziehungsweise wir könnten falsch liegen. Und das ist halt die Gefahr von Menschen, die Menschen. Also das kann keiner versprechen, das wäre Quatsch.
Und dann swipen oder was passiert da?
Genau. Und dann, weil ich dir gesagt habe, okay, Dating-Apps, durch meine 10 Jahre Speaking-Karriere und vielleicht auch meine Herkunft aus so Theater, ist die Stimme und das, was man sagt, ist mir sehr bewusst, dass das viel ausmacht, wie es wirkt. Also wenn du jetzt einen Pitch nimmst und du machst ein Skript und lässt es einmal von jemandem vortragen, der so und so spricht und dasselbe Skript von einem anderen vortragen, hast du ein ganz anderes Pitch-Erlebnis. Das heißt, der Datensatz von der Persönlichkeit, die da durchscheint, ist sehr, sehr dominant und man denkt immer nicht, dass das was macht. Es kommt so ein kurzer Klugscheißersatz, wenn ich aus meiner Speaking, bitte verzeih mir den. Das Wort Persönlichkeit ist, Überraschung, Latein, und heißt per, durch, sonare, sonos, diese Soundboxen, vielleicht schon mal gesehen. Das heißt, das Wort Persönlichkeit, was wir alle sein wollen, eine spannende Persönlichkeit, eine bla bla Persönlichkeit, beschreibt weder deinen Charakter noch was du machst, sondern einfach, was für ein Geräusch kommt, wenn du dich gebärdest. Das heißt, über den Klang, also das heißt durchklingen. Das ist die Übersetzung des Wortes Persönlichkeit. Das heißt, was du über den Klang mitkriegst, Dialekt, Geschwindigkeit, Wortwahl, Vibe, Stimmlage, bam, 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 ist so viel reichhaltiger als Datensatz, als was für ein Foto und was für eine Frisur hast du. Und deswegen ist die Stimme total, also die Stimme und was und wie er es sagt oder sie, total cue-gebend, ob man sich versteht. Und deswegen ist alles über Stimme. Das heißt, auf Hinge gibt es auch so Sprachnachrichten, dann sagt man so witzige Sachen, aber es ist nicht so richtig repräsentierbar. Das heißt, das ganze Onboarding mit Cherish ist so, dass wir ein Gespräch mit dir haben. Also jetzt ist es noch so ein Fragebogen. Später wird das dann auch von Menschen geführt, was wir aufnehmen. Was im Prinzip wie so ein Recruitment oder Onboarding oder Kennenlerngespräch ist zwischen einem Psychologen und dir, der mit dir spricht, Patrick, wie war deine letzte Lebenskrise? Wie hast du es gemeistert? Wie gehst du eigentlich mit Angst um? Was ist so in deinem Leben? Wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater? Also Themen, die so ein bisschen tiefer sind als das. Und das sprichst du und das hören sich die anderen dann an. Das heißt, auf Cherish ist jetzt gerade so, du hast ein Foto, weil Liebe ist ja auch nicht ganz blind. Ne? Wir machen jetzt keine Podcast-App. Du hast ein Foto. Dieses Foto ist ganz bisschen geblurrt. Das heißt, du würdest gesehen, welche Gesichtsfarbe habe ich, habe ich einen Bart oder nicht. Wie ungefähr kriegst du eine Idee, aber du siehst nicht die genauen Gesichtszüge. Und dann hörst du diesen Menschen sprechen. Und zwar über Dinge, die offen, also so über sein Leben erzählen. Und während du das hörst, unblurrt sich dieses Foto innerhalb von 60 Sekunden. Und nach einer Minute ist es auch ganz klar. Und dann kannst du auch sagen, hier, interessiert mich oder, genau. Das heißt, wir wollen selber dem User helfen, nicht Opfer seiner eigenen, deine Nase, oh, du bist also so und so, ciao. Weil man auf Dating-Apps viel brutaler ist zu seinen Mitmenschen in der Bewertung, weil man so in so einem Shopping-Mode ist. Next, 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 yes, next, next. So geht man ja gar nicht mit Menschen um in Wirklichkeit. Man ist eigentlich viel wohlwollender, viel offener im normalen Leben als in so einem künstlichen Setting von einem, ich sag jetzt mal, e-commercialisierten Dating, so Interaction-Modell. Und deswegen ist es erst die Stimme und ein bisschen Bild und dann siehst du auch Fotos und kannst dann entscheiden, ja, nein, vielleicht. Und so ist quasi das Wingwoman-Intro, was sie bei ihm sagt, das Erste, was die Frau hört. Also sie hört Anna, die bei Patrick spricht. Anna sagt, Patrick ist mega, bla 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 bla, warum? Ich liebe den, weil arbeite ich CDEFG. Und dann hörst du Patrick. Und weil die Frauen gehört haben, da ist eine andere Frau, die sagt, ey, der Typ ist sowas Besonderes. Das lässt für die Frau sofort, ich bin viel offener, diesen Mann kennenzulernen. Und dann hören sie ihm zu. Das heißt, meine Userinnen sagen mir, krass, ich hätte den auf jeder anderen App direkt nach links geswiped, weil der ist irgendwie nicht mein Typ. Ich mag irgendwie diese eine so Anziehweise, gefällt mir nicht. Aber was der gesagt hat und wie der das erzählt hat, habe ich irgendwie gedacht, ich glaube, das ist spannend. Und haben mir gesagt, dass sie anders sich entschieden hätten, wenn sie es zuerst gesehen hätten. Oder was die Wingwoman gesagt hat über ihn, hat ihn so imponiert, dass sie dachten, boah, den Menschen möchte ich kennenlernen. Und deswegen ist alles anders. Das heißt, es ist komplett auf Voice, damit es ein bisschen tiefer geht, sofern das möglich ist, weil am Ende ist es immer noch ein digitaler Ort. Aber wenn schon ein digitaler Ort, dann ein bisschen menschlicher als ein Window-Shopping for People, wie es Tinder, Hinge und Co. sind.
Und die Kommunikation nachher ist, wenn ich mir jetzt die Person angeschaut habe, es entblurrt sich und so weiter und die Frau sagt, wow, da ist es. Schriftlich oder auch über Sprachnachricht?
Kannst du dir da aussuchen. Das heißt, du hast ja beide, haben sich schon aneinander gehört. Das heißt, das ist dann klassisch. Du sagst im Prinzip, die klingt interessant. Dann spielen wir ihr das Dings aus und sagen, also ne, sagen nicht, der fand ich toll, aber so, dann sieht sie das Profil. Und wenn sie auch sagt, klingt interessant, dann habt ihr ein Match und dann könnt ihr sprechen. Im Interface ist dann so ein fettes Mikrofon, weil wir sagen, please talk to each other. Aber das brauchst du dann nicht mehr, weil die sich schon gehört haben einander. Und dadurch okay. dürfen natürlich auch dann schreiben. Aber beim Onboarding an sich, also dieses Profil hat keinen Text, sondern nur
dürft
Bilder
euch auch
und Stimme. Genau, genau. Die haben das, die haben die Taufe schon erlebt, die Initiation ist schon hinter ihnen, jetzt dürfen sie auch schreiben.
Ah ja, okay. Aktuell ist es ja noch for free, ne? Wenn ich das mitbekommen habe.
Genau.
Aber
die ersten 1000 sind for free.
Also schnell Wingwoman, Männer und so und Frauen und so weiter anmelden.
Und vielleicht für Männer, weil ich hoffe ja, dass Männer dir zuhören. Wir sind die weltweit einzige Dating-App mit 5-mal so vielen Frauen wie Männern. Also das gibt es sonst eigentlich gar nicht. Und das heißt, du als Mann hast so wirklich Schlaraffenland, weil da viele Frauen gerade sind, die wirklich spannend sind, wunderschön sind und total bereit sind, dich kennenzulernen und du nicht erst beweisen musst, dass du kein Duschbag bist. That did your wingwoman for you. Und deswegen ist es für Männer, die ja auch keine schöne Zeit haben auf Dating-Apps ganz oft, weil sie, also ne, wegen diesen 1,80-Dingern, sind alle unter 1,80, werden sofort so aussortiert und haben die swipen sich die Daumen nach rechts, Daumen wund. Und kriegen überhaupt keine Matches, sind super frustrierend für ganz viele Männer. Und das ist dort anders. Das heißt, die, genau.
Okay. Bedeutet das aber auch, dass dann, wenn es kostenpflichtig ist, für die Männer mehr kostet als für die Frauen? Oder kostet es für alle gleich?
Wir machen sogar, also der Plan ist so, also ich meine, das ist eine Frage, die, also wenn ich mir was, als ich mir was gründen wollte, das Letzte, was ich mir ausgesucht hätte, wäre ein Marketplace, ein B2C-Marketplace, wo euch die eine Seite, deren quasi Vorhandenheit bereits als Mangel wahrgenommen wird, noch mal aktiv limitiere. Das ist quasi unternehmerisch, das ist totale quasi Harakiri, aber es löst das Problem solches. Das heißt, die werden dann beide dasselbe zahlen, das wird quasi dann was kosten, aber dadurch, dass es so ist, dass, also das ist der Plan, das noch nicht existiert, weil wir noch nicht über 1000 sind, aber wenn wir so sind, dann wird es so sein, wenn du als Mann, also wenn ich jetzt, ne, wir bleiben bei dem Mann Patrick und seine Schwester empfiehlt ihn, sagt, boah Patrick, ich habe gehört, es gibt Dating-App, du bist so toll, ich empfehle dich, und der Mann selber sucht aber gar nicht dringend nach einer Frau, aber er ist so ein Mann, der extrem wertvoll ist für diese unabhängigen Frauen. Dann darf der auch ein Freemium-Modell haben. Das heißt, der kann dann sein Profil machen. Und wenn er sagt, ich will aber gerade, ich suche gerade gar nicht, dann zahlt er auch nichts. Dann sieht er, kann er, und dann ist er im Prinzip findbar. Das heißt, er hat ein Profil und die Frauen, die ihn hören und ihn toll finden, können ihn anschreiben. Und dann hat er quasi eine Inbox und kriegt immer hin und wieder kleine Liebesbriefe von Frauen, die sagen, ach, dich finde ich interessant. Und dafür zahlt er gar nichts. Sollte er jedoch selber suchen wollen, then you pay.
Okay.
So ist es gedacht. Das heißt, ja.
Aber und jetzt ist ja noch was Spannendes. Ich meine, du hast es eh auch schon ein paar Mal erwähnt. Jetzt nicht hier in dem Podcast, aber sonst. So Dating-Apps haben ein Problem. Die Churn-Rate.
Yes. Ja.
Also, sobald die sich gefunden haben, sagen die, super, ich melde mich ab und zahle nicht mehr.
Ja, ja.
Willst du das umgehen?
Ich liebe es, dass ich in diesem Podcast echt mal so über Business-Teile sprechen kann. Genau. Also, an sich ist die Built-in-Churn-Rate für eine Dating-App ja auch der Grund dafür, warum es gibt nur drei Player auf dem Markt. Es gibt die Match Group. Zu Match Group gehört Hinge, gehört OkCupid, gehört Tinder. Das ist quasi alles eine Firma. Das Bumble Inc., die Sachen so Badoo, Lovoo, obviously Bumble. Und dann gibt es das Spark Network, das sind so Nischen-Dating-Apps. Diese drei Player machen den Markt unter sich aus, weil du eigentlich nicht wachsen kannst als Startup, weil es so teuer ist, weil wenn du einen guten Job machst, verlierst du deine User und dann musst du ja Marketing ausgeben, um neue User zu attracten. Das heißt, dieses Loch im Geschäftsmodell macht es einen sehr uninteressanten Investment Case und einen sehr impossible Growth Case. Deswegen ist dieser Markt besonders fucked up, um dort ein Business zu machen zu können. So, I'm aware of that. Und deswegen lösen wir es wie folgt. Wir befinden uns ja gerade also in einem Category-Shift von allem, was das war, alles, was jemals eine App war, wird ein Agent und so. Wir befinden uns ja insgesamt in einem Shift von Tech, der gerade passiert. Also wenn du jetzt Geschäftsmodelle anguckst, aber auch von Interaction-Modellen und also muss ich dir nicht erklären. So, das heißt, unser Plan ist, einen Agent zu haben, der, also alles läuft über Voice, das heißt von vornherein spricht mit dir jemand und findet raus, was für einen Menschen du suchst und was eigentlich für dich Liebe ist und was für dich Nähe bedeutet und hat mit dir im Prinzip ein Tiefeninterview, was so eine Art Profil entwickelt, was du eigentlich brauchst, um ein glücklicher Mensch zu sein, was für einen Partner du bräuchtest. Und dann schlägt es dir Leute vor und sagt, hier, Anna, da ist dieser Thomas, du bist ja jemand, der braucht so und so und so und so. Thomas könnte gut passen, weil der macht so und so und so und so und so. Soll ich immer introducen. Und dann hast du quasi einen Agent, der dich über die Matchmaking-Phase relativ gut kennenlernt, weil er, wenn du jetzt mal technisch Daten von dir hat, diese relativ tief gehen und so als normal Dating-App gar nicht abgefragt werden. Und dieser Agent weiß also Anna und Thomas in seiner Tiefe. Und jetzt finden die einander, kommen zusammen. Und diesen Agent würden sie eigentlich nicht wegschmeißen wollen, weil das wäre ein sehr guter Agent, um als wise mutual friend in der Beziehung dabei zu bleiben. Wusstest du, dass das, also die Erfindung, die kulturelle Erfindung von Trauzeugen, habe ich immer gedacht, Trauzeugen sind die Leute, die bezeugen, dass eine Eheschließung stattfand. Habe ich gedacht. Stimmt gar nicht. Der Grund von Trauzeugen ist, dass du seinen besten Freund und ihre beste Freundin nimmst und die jetzt verhaftet sind, dass wenn das Paar ein Problem hat, reden die miteinander, um das quasi zu lösen, damit diese Ehe weiter Bestand haben kann. Und diese kulturelle Funktion eines Mutual Friends des Paares, die gibt's ja so nicht, weil wir immer in verschiedenen Städten wohnen und gar keine Kontakt mehr zu unseren Kindergartenfreunden haben. Und mit diesem Agent, der während des Matchmaking-Prozess dich gut kennt und dich länger kennt, als dein Partner dich kennt, den würdest du quasi mit einem Preis-Drop beibehalten. Das heißt, du löscht dein Dating-Profil, die Zahlungsding geht weg und für 10 Euro im Monat bleibt das Paar mit diesem Agent, um so eine Art Unterhändler zu haben, was zwischen, wenn hier Paartherapie ist und dort, ich google ein Problem, würdest du dort mit diesem Agent sprechen, um ein bisschen zu vermitteln, weil er eben tatsächlich dich genauso gut kennt, wie er dein Gegenüber kennt. Und das ist das Versuch. Das wurde noch nie vorher versucht, das zusammenzubringen, weil eigentlich sind ja zwei Produkte, ein Paartherapeuten-Agent und ein Matchmaking-Agent. Es gibt aber relativ viele so Paartherapie-Apps und Paar-Zusammenhalts-Apps. Davon gibt es aber noch nie einen Marktführer. Warum? Weil der Entry-Point, wo der User überhaupt ein Need hat, sowas zu machen, ist, wenn es schon anfängt zu kieseln. Und dann ist die Tiefe der Ratschläge, die du geben kannst, super generisch. Und dadurch ist es so, ja, okay, fuck, kann ich ja ChatGPT fragen. Wenn du aber einen Agent hast, der in der Zeit, wo du sehr bedürftig warst, und zwar, ich möchte ganz genau dem Agent sagen, was ich haben will, damit ich den perfekten Partner vorgestellt bekommt, dann habe ich diese Tiefe an Daten, kann ich nutzen für dann, wenn es drauf ankommt, und zwar, wenn die mich brauchen. Und das ist noch nicht gebaut. Wir raisen ab Januar unsere erste Runde. Aber das ist das, was halt vor 3 Jahren noch nicht möglich gewesen ist, jetzt möglich ist. Und ich deswegen die Kategorie von Dating-Apps im Prinzip shiften möchte in eine aufrichtige, mein Geschäft ist intensiviert und interessiert daran, dass deine Beziehung ein Leben lang hält, weil nur dann ist mein Customer Life Cycle auch lang genug, dass es für mich finanziell interessiert ist. Mhm. Und weil das noch nie der Fall war, gibt es keine netten Dating-Apps, denn die sind in Wirklichkeit daran interessiert, dass du wieder Single wirst, weil das ist where they make money.
Es ist ein spannender Ansatz, also einerseits zu sagen, okay, komm, du bist jetzt irgendwie dann, du kuratierst ja eigentlich Liebe, ja, oder das Treffen, es wird ja der Algorithmus, und danach halt quasi dieser Online-Trauzeuge zu sein oder Beziehungspartner oder eher Paartherapeut und so weiter, Mediator, wie auch immer, interessanter Ansatz.
Wie so ein gemeinsamer bester Freund, der wirklich dein bester Freund ist und wirklich ihr bester Freund ist versus nur ihre beste Freundin.
Das birgt aber auch, aus meiner Sicht, eine massive ethische Verantwortung.
Hyperkrass, ja.
Weil das ist ja auch ein Thema, die intimsten Daten preisgeben, keine Ahnung, wie auch immer, ja, dass damit kein Schindluder getrieben wird.
100%.
Das ist ja auch, wie gehst du damit um?
Also das ist ja, wie gesagt, noch nicht gebaut und das ändert sich ja zum Glück gerade jeden Tag, aber es wird in Europa so sein, dass sich diese personalisierten Daten, die von Hans sucht sich eigentlich eine Frau, die so, die darf ich gar nicht halten in Europa. Das heißt, die Encryption und die Verfremdung von, wie genau weiß mein System, wer ist, ist total wichtig, aber das hat zum Glück jeder KI-getriebene Therapeuten-App in Europa hat dieselbe Challenge. Das heißt, wird es zum Glück gerade von anderen für uns gelöst, dass das möglich ist. Und dann ist die Überlegung natürlich, dass du das auf einem lokalen LLM laufen musst vielleicht, weil du, keine Ahnung, das ist ein großes Thema von Prompt Injection. Was ist, wenn diese Daten fließen? Das heißt, es muss überkrass sicher sein, denn sonst ist besonders die Daten von erfolgreichen, ambitionierten Frauen, die ja in unserer Gesellschaft nicht nur Freunde haben, sondern auch viele Freunde, die Leute, die das richtig ausnehmen wollen, gäbe es einen großen Incentive für Hacker. Das heißt, so Security ist so alleroberstes Ding. Warum das ja auch der Grund ist, dass ich das nicht bootstrappen möchte, sondern das muss dann gefundet sein, weil es eben sehr, sehr, sehr gut sein muss. Genau. Also yes,
Wie stellst du das sicher, dass dann nicht irgendwelche so soziale Filterblasen oder Biases in der Beziehung irgendwie mit reinkommen in das ganze Thema? Das ist ja auch.
Sag mal genauer, was du meinst mit der Frage.
Du hast ja im Prinzip die Algorithmen matchen auf Verhalten und Vorlieben und so weiter. Ne? Ich sage jetzt mal, ich suche dies und jenes und so weiter und so fort. Und das verstärkt ja eigentlich ja auch ein bisschen, dass vielleicht so Blasen entstehen, soziale oder wie auch immer. Ja. Werde das wurscht oder sagst du, ja, ist halt so oder?
Ich würde, ja, zwei Punkte auch, dazu. Ich würde,
manchmal ist es also doch so, dass Liebe einfach passiert, ja. Und jetzt bewegen sich alle in ihrer eigenen Bubble, ja. Ich sag's jetzt mal so.
Also das ist etwas, was ja bereits jetzt ein Riesenproblem ist, weil die Daten, die du quasi bekommst von, also die Dating-Apps, die abfragen sind, was für Musik hast du gerne, deine Social-Media-Profile, die finden so, was magst du gerne, gehst du gerne wandern, Leute, die gerne wandern gehen, geht zusammen. Und da verstärkt sich dieses Filterbubble. Also sie versuchen, einen ganz anderen Datensatz zu fragen. Das heißt, sowas wie Attachment Styles, sowas wie, welche Wünsche hast du so um einen, also brauchst du viel Ruhe oder willst du viel Sozialleben? Was für Ängste hast du von den Eltern mitgegeben bekommen? Also etwas tiefere Dinge, die du nicht in dein Dating-Profil als I like, Elektromusik reingeben würdest, aber trotzdem hilfreich ist, dass der Algorithmus bzw. der Agent das weiß, um danach zu gucken. Das heißt, wir genau die sozialen Filter nicht, also die sozialen Bubbles nicht zu verstärken, suchen wir nach Dingen, die menschlich und Charakter und so persönlichkeitsarchitekturmäßig besser zusammenpassen. Sind wir ja nicht die einzige Dating-App auf der Welt, die das versucht. Und das zweite ist, durch die Wing Woman ist ja die menschliche Kuration in dieser Bubble total gegeben. Das heißt, der Bruch, hier kommen verschiedene Menschen zusammen, findet vor allem durch das Ding mit der Wing Woman statt, dass da nicht nur BWLer unter BWLern sind oder sowas. Und trotzdem insgesamt war das von Menschen immer schon so, dass das heißt, meine Angst ist eher, dass durch die Kuration von den Wing Woman ich zu verschiedene Menschen dort habe, die dann nicht zueinander anfangen können, weil Menschen an sich ja immer in ihren sozialen Bubbles bleiben. Aber ich das natürlich gerne aufbrechen würde. Genau.
Und wenn du sagst, ihr nehmt das so Sachen, müssen die Leute dann irgendwie ihre Fragen beantworten oder eintippen oder kann ich das auch per Voice machen?
Nur sprechen.
Sagen, nur sprechen.
Du kannst es nur sprechen. Das heißt, eines der Gründe, wenn ich was tippe, dann kommt anderes Zeug aus meinem Gehirn raus, was ich tippe, als wenn ich sprechen würde, weil das Tippen an sich mehr Aufwand ist, in einer anderer Hirnareal im Prinzip abgegriffen würde, weil ich eben Schrifttext kreiere. Und meine Grammatik, wenn wir uns unterhalten, ist ja viel so schmutziger und unperfekter, als wenn ich schreiben würde. Das heißt, das, was aus meinem Mund sich um Kopf und Kragen reden, existiert. Sich um Kopf und Kragen schreiben? I've never heard that. So, das ist ein Grund dafür. Das heißt, du hast einen leichteren Access Point, was zu erzählen, als was zu schreiben. Und deswegen ist der Daten, den sie bekommen, für dich besser, wenn er über Stimme als Input kam. Was ist andersrum?
Okay. Spannend. Ich muss ja zugeben, ich wollte ja einen Bekannten von mir drauf ansetzen, als Recherchezwecke. Ja. Und dann ging es aber, bin ich natürlich drauf gekommen, dass er über eine Wing Woman.
Oh, du hättest deine Frau fragen müssen. Kannst du kurz mal den Martin hier empfehlen? Und dann hätte es geklappt.
Das hätte mich gefreut. Und das ist natürlich auch für die, vielleicht nochmal für alle, die sagen, hey, ich kenne jetzt wen, der wäre echt super. Für die, die empfehlen wollen, die müssen ja nichts zahlen, sondern die können einfach irgendwie App runterladen und einmal kurze Sprachnachricht, der ist es und das ist die E-Mail-Adresse, schreibt ihn an.
Genau, also jetzt gerade kostet es für niemanden was, aber was für immer kostenlos bleiben wird, ist die empfehlende Person zu sein, also die Wing Woman. Und das macht man, indem man sich eine App runterlädt und dann klickt man sie erst, wird gefragt, wer bist du? Bist du Single Mann, Single Frau oder Wing Woman? Und dann kannst du Wing Woman einklicken, dann gibst du deine Sprachnachricht ein, bla 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 bla, er ist toll, kriegst einen Code, den gibst du ihm, fertig. Also es dauert 3 Minuten und musst du nie wieder mit interagieren. Du kannst, aber du möchtest jetzt so ein bisschen als Dankeschön, darfst du quasi so die Frauen ein bisschen angucken und dann auch mal sagen, hey, Martin, die wäre doch toll. Also man darf mithelfen, aber muss man nicht. Und es bleibt auf jeden Fall kostenlos.
Und jetzt noch, bevor wir dann Richtung Ende gehen, noch eine Frage. Hm. Dein Ziel ist ja, wirklich langfristige Beziehungen zu schaffen. Was ist, wenn bei dir in der Dating-App Leute sagen, okay, es passt, ist super, und das dann aber wieder auseinandergeht, kommt da wieder Info zurück ins System, wieso und weshalb, um das einfach dann auch nochmal, vielleicht ist die Person doch nicht, der Mann doch nicht fähig, eine erfolgreichere Frau auszuhalten, ja, dann müsstest du den ja eigentlich rauskicken, so oft, ja, das ist jetzt hart gesprochen, aber es ist ja so, weil kommt da irgendwie Info zurück oder vielleicht kommen da doch noch einmal bei Infos rein, wo du sagst, okay, die Vorlieben dies und jenes, nee, das bräuchte ich ja dann für einen anderen Match, es kann halt passieren, aber er hält eigentlich schon Frauen aus, aber er ist halt doch nicht so die Gams, die gerne auf den Berg geht, so wie er beschrieben hat, sondern mehr der, keine Ahnung.
Ja. Also, insgesamt sind ja, wenn ich in total generellen Terms greifen müsste, ist es eine App, wo sich zwei Menschen mit einem Growth-Mindset treffen sollen. Ein Mindset, wo man das Gefühl hat, ich bin ein lernfähiges Individuum und ich verändere mich über mein Leben und so weiter. Und das hört ja nicht auf, wahr zu sein für die Männer. Das bedeutet, wir haben jetzt schon in dem MVP so einen Knopf drin, wo du dann sagen kannst, ich glaube, der sollte nicht hier sein. Zum Beispiel hatten wir auch schon, wo jemand da war, der ganz schlimmer Finger war und dann aber jemanden bezahlt hat, um eine Wingman-Intro zu machen. Und das 2, 3 Leute, wow, den kenne ich, das geht gar nicht. Und dann würden wir in dem Fall den anschreiben und hier mit dem noch so Gespräch führen. Das heißt, er würde Rückfragen stellen. Aber du kannst auch den quasi flaggen lassen. Das heißt, wir lassen auch Leute, weil wir eben auch Feinde haben, gab es auch Momente, wo wir Leute rausgeschmissen haben. Denn dass ich es wage, eine Dating-App auf den Markt zu bringen, wo ich einseitig kuratieren lasse, das tut natürlich dem einen oder anderen männlichen Ego auch ein bisschen weh. Und deswegen gibt es auch Leute, die uns richtig scheiße finden und die sich eine Freude daraus machen, quasi uns das Spiel kaputt zu machen. Und die schmeißen wir natürlich sehr raus. Das heißt, wir haben diese Community-Buttons. As for now. Insgesamt ist das Ziel, dass du zum Beispiel, wenn du ein Date hast, hast ein paar Dates mit jemandem hast gefunden und dann hat es doch nicht geklappt, dann würde der Agent fragen, was war denn eigentlich los? Warum hat es nicht geklappt? Und dann lernst du über dich, okay, du brauchst vielleicht was anderes und lernst dazu. Das heißt, die Selbstreflexion auf der Seite der Frau, meinetwegen auch. Und der Mann genauso. Das heißt, wenn sie dann sagt, ey, der hat einfach gesagt, das ist voll doof, dass ich diese Karriere mache und ich soll bitte zu Hause bleiben, um es jetzt platt zu sagen, dann würden wir uns bei ihm melden, der Agent, und sagen, hey, was war denn da los? Und erzähl doch mal. Das heißt, um das so ein bisschen möglich zu machen, ist es ein Wachstumsfeld oder ist es von dir Absicht gewesen? Also das wird mit eines der Dinge sein, denn es ist ja nicht so, das sind die Männer, die können's und das sind die Männer, die können's nicht. Sondern ich glaube, dass so viel mehr Männer das könnten, als es jetzt gerade tolerieren. Deswegen mache ich ja Cherish, weil ich möchte die Zahl der Männer erhöhen, die damit total gut klarkommen, damit es in 10 Jahren so eine App wie uns gar nicht mehr brauchen müsste. Und das ist vielleicht eh schon der Fall, weil die Generation, die jetzt so 20 ist, die ist mit ganz anderen Geschichten und Narrativen und so aufgewachsen. Und da ist quasi eine emotionale Intelligenz ein bisschen mehr die Norm. Das heißt, inshallah wird es ein bisschen leichter in Zukunft. Aber auch dort ist es für immer ein Wachstumsfeld. Das heißt, wir versuchen mit den Männern zu arbeiten. Aber sobald man mitbekommt, dass das von vornherein Quatsch ist, dann fliegen die sofort raus. Und es ist auch viel zu aufwendig. Jemand hat mir mal gesagt, krass, Bianca, du hast die Anti-Fuckboy-Plattform gemacht, weil wenn du die ganze Zeit über dich selber nachdenken musst und dann so tiefe Fragen beantworten musst, da hast du gar keinen Bock drauf, wenn du nicht wirklich an so innerem Kontakt interessiert bist. Das ist dir viel zu lästig. Da gehst du auch zu Bumble oder Tinder. Und deswegen ist es auch ein bisschen, es ist an sich unwahrscheinlich, dass sich lange ein Mann auf der App aufhalten wird, der in Wahrheit ein ganz fieser Typ ist, der immer nur der Macho sein möchte. Also die Wahrscheinlichkeit ist gering. Wenn es dazu kommt, haben wir unsere Mittel.
Okay. Wie groß ist eigentlich der Markt so, schätzt du?
Der Markt von Dating-Apps?
Nee, der Markt für Cherish dann an Frauen und Männern.
Ja. Also ein Drittel aller Frauen, ein Drittel haben einen Masterabschluss. Also ein Drittel von den Frauen zwischen 28 und 50 haben einen Masterabschluss, also ein Diplom. Das ist quasi so, da hat jemand so und so viele Jahre studiert, um wahrscheinlich in die Karriere zu arbeiten. Das ist der grobe Richtwert, was man nehmen kann. Das sind Frauen, die irgendwas machen wollen. Natürlich gibt es auch Handwerkerinnen und also anderer Berufszweig, die auch ambitioniert sind. Aber wenn du jetzt mal so um grobe Marktwert gehst, dann sind es ein Drittel aller Frauen. Und davon überdurchschnittlich, also 38% sind davon Single. Das heißt, du wüsstest ungefähr, wie viele Millionen Frauen es sind. Und bei Männern haben wir auch eine ewige Suche gemacht. Und die Männer, die an sich bereit sind, sind in einer gleichwertigen Beziehung zu sein, von denen ist es auch ungefähr so viel, sogar viel mehr, als man denken würde. Und die Männer, die es dann wirklich auch schaffen, die sind, glaube ich, eine wabernde Masse, die ein bisschen auch von uns hoffentlich erhöht werden kann. So wie die Geschichte von dem Freund, was ich erzählt habe. Das gab quasi nur, dass er mit seiner Partnerin über dieses Thema am Küchentisch gekämpft hat, gab es in ihm einen Lernprozess oder überhaupt einen Gedankengang, der angestoßen wurde, dass wenn es jetzt dazu kommt, dass sie mehr verdient und er es schwierig findet, dann wird nicht mehr die Default-Sache ist, ich bin unglücklich, ich gehe fremd oder ich trenne mich, sondern ach ja, ach das ist es, ach so viel, ah ja. Okay, jetzt weiß ich. Da hat man schon ein bisschen mehr Gefühl für und hat eine Chance, sich nicht unbewusst zu verhalten.
Okay, spannend. Bevor ich zu meinen Learnings komme oder zu den Fragen auch von dir, nochmal zur allerletzten Frage. Ist vielleicht etwas philosophisch. Wenn du Liebe als ja, dachte ich mir, nachdem du ja da begonnen hast in dem Bereich.
Deswegen mochte ich auch, dass du das benannt hast, weil es hat niemand recherchiert, aber ja, bin auch mit 20 irgendwie als, ich würde gerne Gesellschaft und Menschen und das Leben verstehen. Das ist schon so mein innerer Antrieb, deswegen hat es mich richtig gefreut.
Das freut mich zu hören. Und jetzt kommt die Frage, wenn du die Liebe als System betrachten würdest, Welche Innovation bräuchte sie am dringendsten?
Schöne Frage, schwierige Frage. Sie bräuchte wahrscheinlich eine, das ist natürlich schwierig, aber also die Hyperindividualisierung, die wir in den letzten Jahrzehnten durchlebt haben, durch an sich unser westliche Wertegemeinschaft, und dann wirfst du das Internet drauf, was quasi von ich poste lustige Gruppennamen bei StudiVZ zu ich habe eine Personal Brand, die auf einem Strategiepaper ausformuliert wurde. Diese Hyperindividualisierung beißt sich mit Verschmelzung von zwei Menschen in eine Familieneinheit, eine Paareinheit, die auch mit Kompromissen einhergeht oder Dinge gehen zu lassen und sich mit seiner eigenen Identität ein bisschen aufzuweichen, ohne ein Miteinander, keine Liebe. Und dieses Miteinander ist ein bisschen schwieriger, je schärfer und konkreter die eigenen so Personal Brand Individualitätsbausteine schon in Stein gemeißelt sind. Deswegen bräuchte die Liebe in unserem System eine etwas selbstlosere Blick auf das Selbst, um das Gemeinsame zu ermöglichen.
Schön. Schön formuliert. Danke, dann kommen wir zur tatsächlich jetzt allerletzten Frage an dich, und zwar drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Die können privat oder beruflicher Natur sein. Du kannst es dir aussuchen.
Drei Learnings. Also ein Learning, das ich immer noch jeden Tag neu lerne, und ne, also deswegen ist es auch so ein bisschen ein Merksatz an mich, don't always believe your own shit. Also das Unternehmertum eine Achterbahnfahrt ist von Zweifeln und Euphorie und Zweifel, Euphorie. Habe ich schon mal gelesen vorher. Habe ich schon oft gehört. Und jetzt selber drin sein, merke ich, ach, das ist, was Sie meinen mit der Achterbahnfahrt. Ah, ja, ja, ja. Und in Momenten, wo ich denke, oh Gott, geht schon schwer voran und das ist so ein schwieriger, großer Markt gegen David versus Goliath und so. Dass ich das nicht immer in den Momenten des Zweifelns auch glaube, weil ich am nächsten Tag wieder merke, kann auch anders sein. Also mein Learning von die Consistency und manche Zweifel auch so wegordnen können. Ein anderes Learning, was ich auch, das sind also super banale Learnings, wie die Leute sagen, so, herzlichen Glückwunsch, dass du dafür ein Learning brauchtest. Aber talk to people more. Ich habe das Ding angefangen, während ich quasi Mutter wurde und zwei ganz kleine Kinder hatte und umgezogen bin und hatte so ganz viel in meinem eigenen, so in den paar Stunden, die man hat am Tag, in meinem eigenen Gedankengerüst sind. Und so sind viele Strategien entstanden. Und das merkt man der Idee auch an, weil ich natürlich sehr viel in meinem eigenen Sucht gewesen bin. Und die Freude, die ich habe, das sofort zu challengen mit Leuten und so weiter, und denken, hat zu so vielen neuen Gedanken geführt, dass ich wahrscheinlich ein bisschen früher hätte mit mehr Leuten sprechen müssen. Oder so, ja, kann irgendwie so. Also, genau. Und noch ein weiteres Learning. Das ist aber eher so ein Learning, was ich mitgeben wollte oder warum ich das so mache, dass das Bild, was man von Liebe hat, was man guckt nach den Dingen, was muss alles, welche Box muss getickt sein, dass ich quasi ein glücklicher Mensch dieser Beziehung bin, dass man das überprüft auf, kommt es von außen und der Vorstellung von dem, wer ich gerne wäre, oder kommt es von innen? Also alles, was man über sich und seinem Glück anguckt, was ist meine Wishlist von, ich wäre halt gerne diese Person, die diesen Lifestyle hätte, und dann würde ich mit dem herumjetten. Und was ist das, was mein Mensch in seiner Existenz braucht, um so Happiness as an Inside Job zu haben? Und es sind oft ganz verschiedene Dinge. Also die eigene Oberflächlichkeit überprüfen, denn sie führt selten zu Glück, Und genau, das ist quasi ein Learning, was ich bei mir schon so angekommen ist. Aber oft, wenn ich mit Menschen, egal was, spreche, denke ich so, oh ja, da hast aber noch viel zu lernen, mein Schatz. Das wäre eins davon.
Okay, genau. Cool, super, danke. Danke, Bianca. Ich habe auch einiges mitgenommen für mich. Ich habe ganz spannend natürlich das Gespräch am Anfang, warum du jetzt bezüglich Klima in die Union gegangen bist, CDU, CSU. Einfach, da ist Macht da, da kann man was bewegen. Es gibt viele Leute dort. Es ist halt auch, schwimmt ein bisschen gegen den Strom, aber wenn man es dann mal geschafft hat, dann schafft man es auch. Das andere war das Thema, warum ihr jetzt Cherish, vor allem über die Stimme macht, ja, Persönlichkeit, über die Stimme, Persönlichkeit, das Lateinische, das wirkt ganz anders, ja, ist ja auch beim Podcast ja auch so ähnlich, ja. Ich meine, das ist ja genau das Gleiche. Und dass es auch eine App wird, wo es darum geht, nicht zu verkuppeln an sich, ja, aber sonst, sondern auch so ein bisschen der Beziehungsbegleiter zu sein, ein Beziehungspaartherapeut, was heutzutage noch nicht da ist. Und es gibt vielleicht schon ein paar Apps, aber die nicht den Entrance Point haben, wie es jetzt so eine App geben würde. Und das hinter dieser App der große Wunsch und die große Vision ist der ewigen Liebe für alle. Ich drücke es jetzt mal so aus.
Ja. Ja. Nails it.
Ja. Und sau cool. Danke. Danke
für das Gespräch. Darf ich noch eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Ich habe mich so gefreut. Glaub du als Mann, das zu hören, du bist selber in einer Beziehung, das heißt, du warst so lange auf Dating-Apps. Traust du, du kennst ja mehr Männer als ich, weil du Mann bist, das den Männern zu, kannst du dir vorstellen, dass das mal irgendwann normal sein wird, dass es egal ist, wer was verdient, wer was mitbringt, von deinem Bauchgefühl? Glaubst du, wir haben eine Chance, die Männer zu gewinnen? Du darfst auch Nein sagen. Es ist eine aufrichtige Frage, wo man alles sagt.
Ja, ja, nee, es ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist eine Erziehungsfrage. Also es ist schwierig, ist in unserer Generation, aber vielleicht in der Generation unserer Kinder. Ist das eine. Und das andere ist, und da denke ich jetzt an ganz einige Gespräche, die ich hatte, auch hier im Podcast, die immer wieder auf unsere Herkunft, auf die Evolution zurückgehen und so weiter und so fort. Und du hast das schon mit Jäger und Sammler angesprochen, ja, dass das in unserem Hirn so irgendwo verankert ist. Und viele Dinge sind auch so jetzt, ich denke jetzt auch mal an das Thema Gamification, Verhaltenspsychologie und so weiter und so fort. Da kenne ich mich zu wenig aus, ob das irgendwie auch noch, ich weiß nicht, in wie vielen Generationen verankert bleibt und ob das eine Rolle spielen wird, ja oder nein. Dann könnte das natürlich sein, dass das erschwert. Aber ich glaube, es ist primär eine Erziehungsfrage und ein Vorleben. Ja, wenn die sehen, okay, gut, mein Papa und meine Mama und meine Mama ist die, die halt arbeiten geht und der Papa arbeitet auch, aber ist jetzt vielleicht nicht so erfolgreich oder steht nicht im Rampenlicht oder wie auch immer, ja, auch okay, dann glaube ich, haben wir als Gesellschaft eine Chance.
Ja. Darf ich noch eine Abschlussvision erzählen, was ich.
Ja, bitte, unbedingt. Unbedingt.
Genau, weil du gesagt hast, es ist eine Erziehungsfrage und eine, was man für Rollenbilder sieht. Und natürlich ist genau das der Punkt, hast du total recht. Und eine Dating-App wird es auch nicht alleine lösen können. Jetzt bin ich bin 41 Jahre alt und ich bin, als ich Abi gemacht habe, gab es irgendwie so, weil wenn ich an Businessfrauen gedacht habe, waren das Frauen mit Aktenkoffer, die in der Bank laufen. Irgendwie so, das waren so die Bilder. Ich bin aus Frankfurt, das war jetzt kein, was ich irgendwie toll fand. Dann ist in meinem Millennial-Dasein gab es irgendwie Lean In und Sheryl Sandberg und die Boss-Bed-Whatever-Revolution und quasi ganz viel Female Leadership, Female Empowerment, Female Whatever. Das heißt, dass die Bildergewalt und die Narrativgewalt an, ach, so könnte man als Frau sein, wenn man wirklich, ach, so kann man sein, ist durch Social Media und durch ganz viele Geschichten extrem verändert, wenn ich jetzt vergleiche Bianca heute zu Bianca damals, weil es weniger Bilder gab damals. So, das heißt, die Frauengeneration sind durch ein kollektives neue Erzählweisen der Frau gelaufen. Und deswegen kann sich die Frau auch in so vielen Dingen wiederfinden. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es kaum Bilder gibt, wo du Männer siehst, die glückliche, handsome, starke Typen sind, obwohl ihre Partnerin vielleicht erfolgreicher ist oder vielleicht irgendwas anderes macht. Das heißt, die Koexistenz von einem Mann, der total glücklich ist, neben einer starken Frau, gibt es nicht so viele Bilder. Und das ist an einem Zeitgeistmomentum angekommen. Und jetzt erinnere ich mich an einen so, Punkt. Das heißt, das ist der Status quo. Es gibt also einen Mangel an flächendeckend vielen, vielen, vielen Bildern, die die Fantasie machen können, ach, so könnte ich sein. Ach, so ein cooler Typ könnte ich sein. Ach, so ein involved Millennial Dad könnte ich sein. Gibt's noch zu wenig. Und jetzt ist vor 3 Jahren, gab's den, hast du zufällig den Film Barbie gesehen? Vor 3 Jahren?
Nein.
Ist so schlimm. Barbie ist quasi war ein Film, der einen Oscar gewonnen hat, der irgendwie einer der erfolgreichsten Filme der Filmgeschichte war. Und es war das zentrale Motiv dieses Filmes war, she's Barbie and he's just Ken and he's Knuff. Das heißt, der erfolgreichste Film 2023 mit einem Rekord an Geldeinspielen, also Milliarden von Euro, das war ein totaler Mainstream-Erfolg, hat als zentrales Narrativ gehabt, ein Mann kann total bei sich sein, auch wenn sie Barbie ist und alles ist und er ist nur Ken und er ist trotzdem okay. So. Und ich dachte mir so, cool, kann ich das verlassen mit Cherish, weil jetzt haben wir es ja geklärt. Und puff, 3 Monate später ist dieser Film quasi gestrig, weil es in der Aufmerksamkeitsökonomie von heute gar nicht bestehen kann, weil es nur ein Element ist. Punkt. Deswegen möchte ich gerne Folgendes machen. Jetzt gibt es ja Clean Tech, Green Tech und also, es gibt ganze Industrien und Verticals, Startup-Innovation, die sich um Energiewende, Carbon Capture, Carbon, also alles, was Klimakrise, Bewältigung, gibt es ganze Industrien, die sich damit beschäftigen. Die gab es ja noch nicht immer. Und irgendwann vor ungefähr 20, 30 Jahren sind Menschen, die die Klimakrise verstanden haben, zu Family Offices und großen Investmentfonds gegangen und haben erklärt, Folgendes passiert. Hier ist quasi die CO2-Frage. Wir brauchen Technologien, die so und so gebaut sind. Dafür brauchen wir aber erstmal Fonds, die in solche Technologien investieren können, um solche Technologien überhaupt herzustellen. Das heißt, es gab einen Aufschlauungsprozess von hier fehlt was, um dann ein marktwirtschaftliches Werkzeug zu nehmen, um das zu ermöglichen. Jetzt befinden wir uns 100 Jahre nach dem ersten feministischen Irgendwas und total frisch in der insgesamten Menschheitskette. Also ne, es ist eine ganz, ganz neue Entwicklung, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Und das Vakuum, was besteht, ist, wir haben nicht genug Geschichten und Vorbilder, dass der Mann sich nicht bedroht fühlen muss und sagt, ja, jetzt musst du halt von deiner Macht abgeben, jetzt bist du mal dran. So, that doesn't work. Und weil ein Barbie-Film oder ein Kinofilm oder ein Social-Media-Kanal von Cherish es nicht lösen wird, und hier komme ich zur Vision, wünsche ich mir eigentlich Folgendes. Und vielleicht hört ja jemand zu, der das irgendwie macht. Ich möchte gerne einen Fonds gründen, der Folgendes tut. Das heißt, in ein For-Profit Firmen investiert, das können Mikrofonfirmen sein, das können Gartenmöbelfirmen sein, das kann whatever sein, eine profitable Firma, die eine Finanzierung braucht, also ein For-Profit-Business. Und die einzige Bedingung ist, um Geld von diesem Fonds zu bekommen, ist, dass du dich verpflichtest, deine Werbung mit Geschichten über Männer zu machen. Männer, die ein glückliches Leben haben, deren Glück aber nicht aus, ich bin der Alpha, ich bin der Stärke, ich habe meine Hausfrau zu Hause, sondern eine Vielfältigkeit an männliches, glückliches Leben in einer gleichwertigen Beziehung, die darüber Werbung machen. Weil dann hätten wir ein quasi Virus potenziell, weil es ein Geschäftsmodell als Motor hat, um ganz viele Millionen verschiedener Geschichten in die Welt zu bringen, die Männern in aller Welt zeigen, Baby, du bist genauso süß, genauso heiß, genauso fuckable, auch wenn du nicht der Alpha-Typ in der Beziehung finanziell oder sonst wie da sein musst. Und damit steht und fällt unser Fortschritt von Gleichberechtigung, aber auch unsere Demokratien, weil worauf ist nochmal, was machen die Kampagnen von AfD und Trump und MAGA alle gleich? Sie gehen in das Vakuum der Abwesenheit des starken Mannes und gehen back to der starke Mann, weil es eine Sehnsucht gibt dafür. Das heißt, wenn wir nicht wollen, dass unsere Demokratien uns um die Ohren fliegen und alle Männer rechts wählen wegen diesem kulturellen Vakuum, dann müssen wir ein marktwirtschaftliches Instrument nehmen, um diese Geschichten mit guten Geschichten flächendeckend zu füllen. Und das wäre, wie man es wirklich lösen könnte. Das heißt, wenn jemand zuhört, der Investmentbanker ist und Bock hat auf die nächsten Purpose-Dings, dann würde man so einen Fonds zusammen starten.
Das werde ich auch noch einmal im Intro erwähnen, dass die Leute, die Vision, die gespannt sind auf die Vision, gleich jetzt dorthin spulen sollen zum Schluss und sich dann erst im Podcast anhören sollen, dass sie das auf jeden Fall nicht verpassen sollen.
Oh,
werde ich
Herz,
auf jeden Fall erwähnen.
Danke. So ein schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank.
Cool. Ja, Bianca, ich sag danke. Es war cool. War danke für das Gespräch über Cherish, deine Gedanken zu Liebe, zu allem, was drumherum, Beziehung und was du machst, auch wie du dich in diesem Haifischbeckenmarkt durchsetzen möchtest. Danke, voll cool. Sehr lässig.
Danke und dir, große Freude.
Ich drück die Daumen, dass es was wird und vielleicht wird es ja auch mit dem Fonds was, wenn irgendwer zuhört, bitte. Die ganzen Kontaktdaten etc. findet ihr in den Shownotes. Bianca findet ihr auf LinkedIn, auf YouTube, auf Wikipedia als Politikerin. Überall. Also einfach kontaktieren. Genau. So viel dazu. Dankeschön. Bianca. Danke. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Start in die restliche Woche. Wir nehmen euch an einem Montag auf und ein paar Tage haben wir jetzt noch vor uns und bis bald.
Bis bald.
Das war Folge 111 mit Bianca Pretorius, der Gründerin der Dating-App Cherish. Infos zu Bianca und Cherish findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht's dann weiter. Bis dahin alles Gute und einen wunderschönen Advent.